Bewegt Bild.
Bastarde. Bewegt Bild. Bastarde. Bastarde.
Du.
Und jetzt Beatboxen?
Bis Marquis der in der Rente gekommen ist.
Oh, geil, ja. Ey, geile Referenz. Sehr gut. Der war krass. Guter Mann. Ja, wir sind wieder da. Wir sind quasi, andere gehen zu den Sommerferien. Wir kommen zu den Sommerferien zurück aus unserer Leidensgeschichte.
Ja, endlich habt ihr uns zurück. Wobei, ja, ich will gar nicht wissen, ob es ein paar gibt, die jubelschreiend waren, ja, endlich sind wir die scheiß Bastarde los, ja. Haben sowieso nur genervt.
Jagt
wir wollen eigentlich
Stadt.
Nur die Hardcore-Lee und Hardcore-Guests haben.
Ja, gibt's ja jetzt auch nicht mehr, so. Nur noch,
ja,
nur noch, wenn du die Kohlen locker machst hier, ansonsten kriegst du den, vollen Shit ja gar nicht mehr. Und uns
stimmt,
heute,
ich
das erste
dann gleich,
Mal auf den Dienstag.
Ja, ja stimmt, Alter. Ja, ey. Also stimmt, ich gehe ja dann kommende Woche mit Guess ins Bett, vors Mikro, mal nach langer Zeit wieder. Freue mich sowieso, dass ich da mal wieder am Start bin. Aber es ist gefühlt ewig her, dass wir zusammensaßen und gequatscht haben, oder?
Ich glaube, das ist mal also 6 Wochen ist es Minimum her. Das war kurz, weiß nicht, sogar vor Ostern.
Ich meine, dass wir uns ganz spontan in Berlin gesehen haben, das war noch nach einer Aufnahme, nach unserer letzten Aufnahme, oder?
Ja, ich guck gerade, die letzte war am 9. April. Alter, ja, krass. Also wir haben jetzt über 7 Wochen, glaube ich, nicht aufgenommen. Wir faulen Schweine.
Ja, Mann. Ey, aber ja, es war ein Samstagmorgen, schöner Morgen, ungefähr 9 Uhr. Dennis schrieb mir, er ist in Berlin. Und zack, war Classic Dave 21:15 oder so in einem Café, wo wir dann spontan zusammen mit seiner Partnerin gefrühstückt haben.
Ja, Mann, das war richtig, richtig schön. Das Spontanität ist immer so geil.
Ja, was?
Das macht so Spaß. Ja, und jetzt schulden wir Dave noch ein Frühstück, deswegen
ja, nee,
kann das nicht der letzte Termin gewesen sein?
Ja, ich habe euch von Herzen eingeladen, also das ist keine Revanche. Ja. Aber ich freue mich natürlich, wenn man sich sieht.
Ja, da sind wir dann in Osnabrück nochmal fällig. Ja, wir haben halt was Passendes zur Sommerferien auch mit. Ist in Berlin auch gerade so heiß? Hier ist richtig schwül.
Ja, irgendwie, ich sitze ja gerade auf dem Dachboden. Also, ja, wir freuen uns tatsächlich, endlich mal wieder am Start zu sein. Es gab einfach verschiedene Themen. Ja, das Leben hat uns beide, glaube ich, einfach mal so richtig eingeholt und zugeschlagen auf verschiedenen Ebenen. Deshalb wir einfach ewig nicht richtig zusammenkommen konnten. Und damit aber jetzt endlich wieder auch eine Aufnahme klappt und die Dienstag pünktlich released werden kann, haben wir gesagt, okay, wir müssen dann beide von zu Hause aus aufnehmen. Und so sitze ich auf meinem Dachboden, der sich dann doch ganz schön über den Tag, wenn es draußen warm ist, aufheizen kann. Und ich merk's. Und ich habe mir jetzt so einen Mini-USB-Ventilator geholt. Ich halte ihn gerade in Luft, damit Dennis ihn sehen kann. Den mache ich mal aber nicht an, weil ich glaube, Lee würde mich lynchen, ja. Reicht schon, dass ich nicht bei ihm zu Hause aufnehme, sondern wenn dann noch irgendwelche, Geräusche am Start sind, die eigentlich vermeidbar wären, ich glaube, der wäre nicht so amused drüber.
Nee, ich könnte mir auch vorstellen, dass er das nicht ganz so geil fände. Das sieht übrigens aus wie so ein Lüfter von so einem Prozessor früher,
ja,
den du noch so mit diesen PC-Express-Steckern dran machst oder wie die hier.
Ey, stimmt. Du, wahrscheinlich ist es dasselbe Fabrikat.
Es war wahrscheinlich so ein Restlagerbestand. Da haben sich gedacht, kauft keiner mehr, lass mal einen USB-Stecker dran machen.
Ja, Mann. Du, ich gestehe auch, das Billo-Ding habe ich über AliExpress einfach gekauft. Ja, auch ich bin so ein Wacko, der manchmal über diese China-Import-Seiten was bestellt.
Habe ich tatsächlich einmal erst gemacht. War auch mit großer Scham verbunden, aber es ging irgendwie nicht anders. Also, ich habe mich wirklich geschämt für das Paket. Aber es ging einfach nicht. Also ich habe es nicht anders bekommen, dieses Produkt. Ich hätte es ja woanders gekauft, aber es ging einfach nicht. Und dann musste ich bei Temu bestellen.
Okay, da hast du mir dann was voraus. Da habe ich noch nichts bestellt.
Ja, bei AliExpress,
aber es ist, glaube ich,
so
ziemlich ähnlich, oder?
Shein und so habe ich, bei der Scheiße habe ich noch nie bestellt.
Ey, AliExpress, richtig krass. Ich meine, dass die schon so so ausgerichtet sind auf dieses asiatische Ding. Das habe ich sofort gemerkt. Aber Alter, was die jetzt eingeführt haben mit inkludierten verschiedenen, ich habe mir dann irgendwann die App installiert, weil bestimmte Sachen gingen dann nur darüber komfortabel, anstatt über die Browser-Variante übers Handy. Und Alter, die haben jetzt so integrierte Apps und du kannst da so, ey, das ist so krass auf Gaming fixiert, dass du dir immer Belohnungen für deine Käufe einstreichen kannst. Du kannst Münzen einsammeln und du kannst dich einen ganzen Tag in dieser scheiß Shopping-App mit so ablenken und spielen und irgendwie Ersparnisse für den nächsten Einkauf einholen. Also Alter, das ist richtig, richtiger Abfuck, Alter. Ich bin so froh, dass ich ein erwachsener Mensch, also hoffentlich ein erwachsener Mensch mit 46 Jahren bin. Wenn ich jetzt 20 wäre, ich glaube, ich würde in die diebeste Schuldenfalle ever tappen, Alter.
Ja, oder du hättest einfach so ein ganzes Zimmer voll mit Plastikschrott.
Ja, beides wahrscheinlich. Ja.
Ja. Ja. Naja, ich hoffe, dass ich darum rumkomme. Mir geht dieses ganze In-App-Gaming da richtig auf die Nerven, wenn ich erstmal das Glücksrad drehen muss und dann irgendwelche Automaten zocken muss, bevor ich überhaupt mal eine Bestellung machen darf. Das geht mir so auf die Nerven. Aber okay. Scheinbar gibt's andere, die das geil finden. Und ja, wir sind ja eher Fans von der alten Schule. Und deswegen haben wir heute auch Dinge der alten Schule mitgebracht. Denn ich würde sagen, das Thema Skateboarding ist nicht mehr so präsent, wie es, das kommt immer so ein bisschen zyklisch. Ich glaube, das war mal, es war häufiger schon der absolute Shit. Aber aktuell kriege ich zumindest nicht so viel mit, dass das, also auch so, was ich in Städten sehe, da sehe ich eher ein paar Spackos auf dem Longboard als irgendwelche Skater. Selbst bei uns hier an der Skatehalle, es war schon deutlich mehr los.
Mhm. Ja, stimmt. Berlin ist ja auch prädestiniert dafür, dass es verschiedene Orte geben kann, wo man skaten könnte. Kriege ich auch so gut wie gar nicht mit. Ja, gut, ich bin jetzt auch nicht mehr so viel an solchen Orten in der Innenstadt, aber wenn, dann sehe ich da eigentlich nie jemanden skaten. Am Kudamm, ja, aber neben der Gedächtniskirche gab es auf jeden Fall immer jahrelang vor Corona so eine Crew, die dann halt da Skateboard-Action gemacht hat, um sich da ein paar Euro zu verdienen, die ich auch schon lange nicht mehr gesehen.
Ja.
Ja.
Ist gerade so vielleicht ein bisschen umso Nische.
Geiler. Ja, ist Nische. Und wir sind ja bekannt dafür, dass wir Nische bringen.
Genau. Und passend. Ich glaube, es gibt ein paar, die sich über diese Folge freuen. Mhm. Shoutout an Seba zum Beispiel. Marci, denke ich. Alles gestandene Skaterboys.
Geil.
Also absolutes Fickmaterial für Avril Lavigne. Und ja, wir haben es, weil ich Skate-Filme geil finde, habe ich mir das mal angeguckt. Hast du irgendwann mal geskatet in irgendeiner Form?
Ja, natürlich hatte ich, also dadurch, dass ich Jahrgang 79 bin, ja, schwappte dann auch sogar ins beschauliche Baden-Württemberg, in die Käfer, dann irgendwie das Thema Skateboarding. Also bin ich mir sicher, dass wir da schon Skateboards auch hatten, ja. Also diese klassischen, ich hatte so ein klassisches 80er-Jahre deutsches Skateboard, viel zu breit, viel zu groß, viel zu unflexibel, mit diesen neongelben Rädern, ja, die auch kein geiles Material waren. Hauptsache, man hat halt billig was gehabt. Aber ey, da, wo ich gewohnt hatte, gab es halt auch kleine Hügel und so, da konnte man dann durchaus Tempo aufnehmen. Und ja, ich glaube, es hatte noch angefangen, da komme ich aber zu unserer Top 3, die wir natürlich wieder mitgebracht haben, auch nochmal zu sprechen, dass ich dann, glaube ich, eher mit Rollerskaten angefangen hatte. Aber ja, zu meiner Kindheit in Berlin dann eh. Aber nie so, dass ich da irgendwelche Tricks gelernt habe oder lernen wollte. Es war dann eher einfach cool, schnell über die Straße mal mit einem Board zu kommen. Mhm. Dadurch, dass ich zwei junge Brüder habe, die dann auch ein Board hatten, oder zumindest einer von den beiden, hat man da auch irgendwie zusammen dann ein bisschen Aktivität gehabt. Aber ey, das war jetzt nicht besonders viel.
Ja.
Und bei dir?
Bei mir, ja, also ein bisschen ähnlich, nur natürlich deutlich später. Da ich ja 86er-Jahrgang bin, ist es etwas später gekommen. Ich hatte erst ein BMX und wir hatten hier in der Straße, waren viele Kids so in meinem Alter und wir hatten alle ein BMX. Auch darauf komme ich später in der Top 3 nochmal zu sprechen.
Ja.
Und das war halt so ein Ding. Irgendwie, also kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie so die Kinder hier, die hier bei Stranger Things am Anfang So, man ist halt mit BMX durch die Nachbarschaft gecruised, hat die vor der Tür in den Rasen gelegt oder vor die auf den Hof geschmissen und dann irgendwo, weiß ich nicht, Schokolade gegessen, eine Folge He-Man geguckt und ist wieder raus in die Sonne. Und dann irgendwann, so Mitte der 90er, ich glaube, da war ich auf jeden Fall schon 10 oder 11 oder so, als dann das BMX langsam mal in eine Garage konnte, da habe ich dann auch so ein Billo-Skateboard gefunden. Ganz gefunden und habe gedacht, alle anderen waren gerade so Inline-Skater, K2 und so, das musste alle haben. Und ich fand Inline-Skaten irgendwie, ja, sagt man nicht mehr, aber ich fand es irgendwie gay.
Ja, war keine auch Ahnung, nicht mein Ding.
Das war, also, ich fand es albern.
Ja.
Konnte da nicht mit umgehen, irgendwie, ich hab's dann auch mal gemacht und dachte, es ist einfach nicht meins. Genau wie Skifahren nicht meins ist, ich bin Snowboarder, also auch, ich will ein Brett unterm Fuß und nicht zwei. Und dann habe ich damit ein bisschen rumgedaddelt, hab's aber nicht hingekriegt, weil ich auch keinen kannte und hatte, der das irgendwie konnte. Dementsprechend war natürlich so, ja, ich kann geradeaus fahren und vielleicht mit Glück mal um eine Kurve und danach hört's auch auf. So, das, und dann kam irgendwann Tony Hawk raus, 99, sofort gekauft, in Love gewesen, sowohl mit der Mucke als auch mit Skaten wieder. Und da habe ich dann mir wieder eins besorgt, weil ich dann gerade so einen Motivationsschub hatte. Ja, hat irgendwie nicht geklappt und dann bin ich 2001 angefangen mit Snowboarden. Hat leider nur 3 Jahre gehalten, habe es ja jetzt letztes Jahr wieder aufgenommen und ist immer noch geil. Ja. Das war mein Skating beschränkt sich auf ein Brett ohne Rollen aktuell.
Ja.
Kommt auch nicht mehr wieder, glaube ich. Also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, mir ein Skateboard zu kaufen. Ich fände es cool, aber Alter, ich bin 39, ja. So.
Ging mir so ähnlich. Ich habe mir ja dann auch ein paar, also wir haben euch natürlich wieder ein Programm mitgebracht, diesmal aber von der Anzahl her weniger als üblich. Kann schon verraten, ne? Wir haben eine Doku natürlich am Start und zwei Filme, würde ich sagen. Und ich hatte irgendwie Bock auf das Thema. Ja, und dadurch, dass wir es ja auch schon vor längerem geplant haben, diese Aufnahme war eigentlich auch schon anders geplant, habe ich mir auch noch ein paar weitere angeguckt. Ich weiß nicht, wie es da bei dir steht, welche du da vielleicht auch noch kanntest oder jetzt auch noch gesehen hast.
Also ich glaube, es kannte ja jeder hier, Lords of Dogtown, den haben wir ja, habe ich ja
irgendwie. Ich nicht.
Du nicht?
Crazy. Ich habe den jetzt erst gesehen.
Okay, den habe ich ja mal irgendwann mit in diesem in der Riesenbanausen-Folge, wo 1000 Leute dabei waren, da habe ich den ja mal irgendwann mitbesprochen.
Ja.
Und da hatte ich den, glaube ich, das zweite oder dritte Mal gesehen. Ich mochte den irgendwie immer schon.
Ja.
Und deswegen, wenn du jetzt zum Beispiel bei welcher Doku ist das, glaube ich, ich habe noch Dogtown and the Z-Boys jetzt gesehen als Doku. Da kommt ja ganz oft kommt ja dieser Song, der am Ende auch von Lords of Dogtown läuft, als er da die Dinger wachst.
Ja.
Wie heißt der denn? Maggie May heißt der, glaube ich. Wake up Maggie.
Ich weiß es nicht mehr.
Blablabla. So, und da habe ich sofort gedacht, ach krass, ja, okay, das scheint wohl irgendwie tatsächlich von Stacy Peralta ein Favorite Song gewesen zu sein, weil er im Film und in der Doku vorkommt. Und irgendwie muss das ja zusammenpassen. Also den kannte ich auf jeden Fall schon. Du hast ihn jetzt das erste Mal gesehen.
Ja, ungefähr vor 3 Wochen vielleicht. Okay. Ja.
Wie kam der bei dir so?
Ich fand den richtig geil. Ich habe den gesehen vor den Dokus, ja. Deswegen gab es da keine Beeinflussung. Ich kannte mich halt auch gar nicht mit dieser Skater-Szene aus, außer natürlich Tony Hawk, das ein Begriff ist. Habe aber nie eins der PlayStation-Spiele gespielt zu meinem Leidwesen. Ja, die sollen ja teilweise richtig geil sein.
Oh ja.
Haben ja hohe Metakritiken teilweise. Ich habe die alle hier in der Sammlung. Mhm. Ich habe ja sogar auch die PlayStation 3-Varianten mit dem Skateboard.
Ach, krass. Cool.
Ja, gibt es 2 verschiedene Veröffentlichungen von, habe ich beide. Und eben alle anderen Tony Hawk und nochmal weitere. Es gibt ja noch darüber hinaus weitere Skateboard-Spiele. Egal, ich schweife ab. Deswegen, ja, ich kannte mich da halt null aus, habe dann erst danach die Dokus gesehen und dann gewusst, ah, okay, das ist die Persönlichkeit, der hat das und das erfunden, das und das war jetzt ausschlaggebend und wow, Koryphäe hier und dort und so sieht der eigentlich aus und muss dann sagen, rückblickend haben die schon, glaube ich, ziemlich gut getroffen bei Dogtown Boys, also zumindest teilweise. Ich fand den richtig gut. Ich fand den richtig geil.
Sehr cool.
Weil ich liebe ja so Coming-of-Age-Filme und dadurch, dass ich halt eben auch nicht wusste, wie jetzt genau Dogtown aussieht oder was da für eine Art von Menschen halt leben und zurechtkommen mussten, so, hat mich das dann auch eh gecatcht. Fand die Mucke geil, fand die Inszenierung gut. Ah shit, ich habe schon wieder den Namen der Regisseurin vergessen.
Catherine Hardwicke.
Genau, dankeschön. Und die hat ja auch Filme gemacht, die ich vorher schon kannte und auch mochte. Und dann dachte ich, okay, cool, also Regisseurin, die es inszeniert hatte. Und ja, ich fand, also ich habe dir 9 Punkte gegeben. Ach, war cool. Da richtig.
Ich glaube, ich war bei 7,5 oder sowas oder 7, 7,5 irgendwo da. Aber ich, also 8 ist auch völlig fein. Also ich finde den gut. Der hat viel Spaß gemacht. Definitiv. Ja, mein Guilty Pleasure ist mein Guilty Pleasure ist da was anderes, wo ich bei 9 bin. Das ist Thrashin. Den finde ich so.
Den kenne ich noch nicht.
Den finde ich so merkwürdig gut.
Okay.
Den haben wir irgendwann mal im Rahmen von unserem Filmabend hier besprochen und alle fanden den so, na, geht halt, ne? Ist ja halt Josh Brolin als Skater so. Einziger mit einem anderen Film von mir heute, irgendein jetziger Star ist ein Skater. und ich fand ihn irgendwie so geil, weil es so ein Summer-Movie ist und das eint ja auch viele von diesen Skate-Filmen. So Lords of Dogtown ist auch für mich so ein Sommer-Vibe-Film und ein Gleaming the Cube, den ich heute mit habe, auch. Also es ist alles so ein Sommer-Feeling-Ding und deswegen haben wir die Folge auch bewusst jetzt platziert. Es ist Freibad-Saison, die Mayo ist warm auf der Pommes. Das passt einfach zusammen.
Die Typen haben manchmal nur eine Short an, kurze Hose, können sich also perfekt auf Skateboard schwingen, scheiß auf Helm und Knieschoner.
Ja.
Die Mädels haben Bikini an, die können sich auch so perfekt auf ein Skateboard schwingen, um
sich die ganze Haut abzufetzen.
Genau. ich kannte sonst halt Kids natürlich, wo ja auch dann teilweise Skateboarding am Start ist. Ken Park kannte ich auch. Mid-90s, wo ja auch Skateboarding eine Rolle spielt, kannte ich. Und Paranoid Park hatte ich irgendwann mal gesehen, wo das ja auch eine Rolle spielt. Ansonsten war es überschaubar. Und ich habe mir aber als ersten Film von 1978 Skateboard. Ja, der heißt einfach nur Skateboard angeguckt.
Den kenne ich nicht.
Hast nicht viel verpasst.
Okay.
Also das ist dann wirklich auch ein bisschen haarsträubend. Also da ist es halt wirklich absolut Thema. Da geht es eben um so einen verpeilten Typen, der rausgeschmissen wird und mit seinem wenig Ersparten dann sein Glück probiert und da eben Potenzial sieht, eben bei so ein Team zu managen an Juniors und ein paar, also eigentlich voll auch Sapphire nachempfunden, wo sie dann an irgendwelchen Skateboard-Wettbewerben teilnehmen sollen und da es halt irgendwie auch immer wieder Konflikt gibt. Aber klingt jetzt vielleicht irgendwie halbwegs interessant, der ist, relativ wacko inszeniert, hat man nicht viel verpasst.
Ja. Ja, es gibt ja eine ganze Reihe, also wer bei Letterboxd ist, es gibt eine Reihe oder eine Liste, die heißt Gleaming the Tube, die Ultimate Skateboarding Movie List. Da sind irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube so 70 oder so ungefähr drauf.
Oh, wow.
Die einzige, die da fehlt, finde ich, weil da auch Dokus drauf sind, ist die Tony Hawk Doku, die vor ein paar Jahren mal rausgekommen ist. Die fand ich auch sehr cool.
Die kenne ich auch nicht.
Wobei ich sagen muss, also ja, Tony Hawk ist ein krasser Dude, aber Rodney Mullen, Alter, der ist so merkwürdig als Person, aber ist das ein abgefuckt geiler Skater. Eine Legende, der Typ. Aber wer von denen nicht?
Ach, also das war der Autist sozusagen, ne? Der dann über Skateboarding auch einfach aus sich rauskam.
Ja, der spricht immer so ein bisschen so, als wenn er gleich anfängt zu weinen.
Ja.
Aber ja, der ist merkwürdiges Wesen so, aber wenn man den so hört und sieht, aber ich finde den erstmal super sympathisch und authentisch und für seinen Bereich ist er einfach eine Legende.
Ja, in der Doku, über die war sicherlich, wir können ja einen weichen Übergang machen, über die wir
lass gleich mal sprechen. Überleiten.
Da kommt er auch immer wieder zur Sprache und ich finde den auch, eigentlich. Also er machte keinen Hehl daraus, dass er eben da Probleme hatte und deswegen auch so sehr introvertiert war, aber das Skateboarding ihm halt geholfen hatte, einfach Leben zu fühlen und so weiter. Und das war ja, glaube ich, auch das Ding, dass dann das Skateboarding die Kiddies halt abgelenkt hat und man sich darüber ausgetauscht hat. Ein bisschen Competition immer dabei war und jeder wollte halt immer dann irgendwie einen neuen Move für sich entdecken. Und so wurde es halt vorangebracht. Aber man hat sich halt immer irgendwo getroffen und ist dann halt zusammen geskateboardet.
Ja. Ja, genau. Und die Doku, über die wir jetzt sprechen, ist Bones Brigade and Autobiography.
Aus dem Jahre 2012.
Wenn ihr die gucken wollt, YouTube, go for it.
Ja.
Also
genau, ich hatte auch geguckt, die in Deutschland gibt es da irgendwie keinen Vertrieb, irgendwie nie auf DVD oder Blu-ray. Ich glaube, auch sonst gibt es keine richtige Veröffentlichung. Kann auch sein, also ich hatte mal geguckt, Studio, was es produziert hat, ist Non-Fiction Unlimited. Die kennt man nicht so wirklich. Die haben nur ein paar Einträge bei IMDb. Ich glaube, das war halt wieder so ein Ding, was hier Bones Brigade, die ja dann von George Powell und Stacy Peralta gegründet wurde. Die hatten sich ja dann auf die Fahne geschrieben, Anfang der 80er, einfach ihre Skateboard-Action aufzunehmen und über Video zu vertreiben, VHS zu verticken. Haben die dann einfach so verkauft, hatten dann auch irgendwie Vertriebswege gefunden und daraus sind dann halt verschiedene Dinge entstanden. Auch ein paar Filme.
Mhm.
Animal Chin, Searching for Animal Chin war, glaube ich, einer davon. Das, ja, ist so ein Ding.
Ich habe das in der Doku gesehen und das sieht so absurd aus. Also ja, ich glaube, ich hätte schon Bock, nächstes Jahr zu den Sommerferien nochmal irgendwas zu machen. Es muss nicht auf Skateboarding sein, aber ich habe schon Bock, irgendwie das zu sehen. Weil
ich habe mir angeguckt.
Ach, du hast ihn angeguckt.
Der geht ja auch nicht lange, der geht etwas über eine Stunde oder so. Und es ist halt lustig, weil es ist einfach nur, es geht halt im Kern wirklich um die geilen Skateboard-Szenen und Geschichten, die sie dann auf der Rampe zeigen, auf der Halfpipe. Aber eingepackt halt um so eine bescheuerte Geschichte, dass sie eben da diesen Animal Chin, irgendeinen so einen weisen Chinesen halt suchen, der auf einmal verschwunden ist, für den wir da aufschauen.
Das ist auch und so. Das ist so, absurd. Das ist Yellow-Facing, wenn es das gibt. Das ist grenzrassistisch, aber naja, okay, ist irgendwie, sieht's witzig aus.
Also Rahmenhandlung, ein bisschen drumherum gebaut, nur damit man auch mal einen Film am Start hat und nicht nur rein diese Skate-Action.
Ja. Ja, und in der Doku wird halt echt viel da, also es fängt natürlich, und da fängt es halt immer an, es fängt mit Dogtown an, die Z-Boys, Stacy Peralta.
Ja.
Das ganze Ding, auch die Leute, die daraus entstanden sind oder dabei waren, sind auch alle vor der Kamera, sofern noch zu kriegen, zu sehen. Tony Alva und Co. Also sind schon ein paar am Start. Und dieser eine Typ, ich vergesse jetzt mal den Namen, der einfach so leidenschaftlich Tony Hawk hasst. Der ist dieser voll Tätowierte, der aussieht, als wenn sie ihn gerade aus dem Knast geholt haben. Ich vergesse immer wieder, wie der heißt, aber ich finde ihn jedes Mal so lustig in der Doku. Er hat auch so eine richtig rauchige Säuferstimme und jedes Mal erzählt so, wir fanden den voll scheiße damals mit seinen scheiß Skimannschonern und seinem Helm und der ganzen Kacke. Wir haben den gehasst, den Jungen.
Ja, ich guck mal schnell ein paar
Scheißfrisur. Ich finde den jedes Mal so lustig. Der war auch in der Tony Hawk-Doku tatsächlich drin.
Ja.
Also die haben mittlerweile, glaube ich, irgendwie einen
Weg gefunden.
Einen respektvollen Weg gefunden, sonst wäre er nicht in der Tony Hawk-Doku gelandet.
Ja.
Aber ich finde den so lustig. Das sind aber auch einige dabei, die ich richtig, richtig witzig finde.
Ey, voll, das sind schon auch Charaktere. Ich meine, ey, waren ja auch dann lange dabei, ja, und die sind ja auch größtenteils alle irgendwann mal oder teilweise immer noch in dieser Bones Brigade gewesen, ja, was dann eben Vertriebsweg für alles Mögliche war, ja, auch daraus ja dann überhaupt, also daraus ist ja auch entstanden, was ja auch bei Dogtown Boys gebracht wird, ne, mit Zephyr und den Jungs darum, drumherum, wie sie halt versucht haben, da Skateboards herzustellen und zu vertreiben.
Ich weiß, wie er heißt, halt Dwayne Peters ist das.
Dwayne Peters, ja, top.
Ja. Und wenig einfach so vom Style und vom, also damals wahrscheinlich nicht, aber heute, wenn ich den heute sehe, Steve Caballero ist einfach so ein charismatisch, der wird für immer jung sein, weil er einfach so ein charismatischer Typ ist. Damals sah er so ein bisschen aus wie so ein Latino-Lover-Boy, der natürlich krass skaten konnte, aber jetzt mittlerweile hat er das ist so ein charismatisches Gesicht und mit Bart und Klamotten und so, der sieht einfach forever young aus.
Ja, Mann.
Und beim Paar siehst du halt, okay, bei denen hat das Rockstar-Skater-Leben echt Spuren hinterlassen. Tony Alva sieht halt, das war mal ein richtig, richtig hübscher Typ. Naja, der sieht halt aus, als hätte er 15 Jahre Crack hinter sich.
Ja, auch
was vielleicht nicht ganz falsch ist.
So, ja, also auch so ein Lifestyle-Typi fand ich dann.
Ja, und das ist ja auch so ein bisschen die Bottomline, die dann da so drunter steht. Die Z-Boys damals, das waren schon eher so die Rockstars. Und dann die Bones Brigade, die waren schon eher so unter Papa Stacy ein bisschen besser gemanagt und auch fokussierter auf den Sport an sich. So. Irgendwie. Ja. Und da merkt man schon ein bisschen Unterschied.
Ja, und man hat bei den Z-Boys ja auch dann gesehen, okay, ey, die hatten ihren Ursprung auch eben teilweise aus dem Surfen.
Ja.
Auch durch die Gegend mit Dogtown und dann eben dem sogenannten Pacific Ocean Park Pier, was dann eben als Ghetto am Meer bezeichnet wurde, weil war abgefuckt, ist schon lange nicht mehr in Betrieb, aber halt geil, um da Zeit zu verbringen, mit vielen Möglichkeiten, einfach da abzuhängen und Scheiße zu bauen. Und da war dann halt, ja, Surfcrew am Start und dann haben sie eben nebenbei noch geskatet und aus dem nebenbei wurde halt bei der nächsten Generation umso mehr skaten.
Ja. Und ich fand's unfassbar krass, wie die sich so gegenseitig immer, okay, dann hat der den Trick erfunden, dann hat der den Kickflip oder den McTwist erstmal erfunden.
Ja.
Und dann so, scheiße, was kann man noch machen?
Ja, Mann.
Und dann hast du irgendwie die krassesten Variationen davon, so als Ollie ohne Hände und dann noch natürlich der Kickflip McTwist, der wahrscheinlich so bei Tony Hawk Skateboarding PS Game Fans so der Trick war. So rechts unten Kreis. Ich weiß noch, wie der geht. Also es ist einfach, der war einfach drin. Und das hat irgendwie, war das so inspirierend, wie die sich gegenseitig immer gepusht haben. Weil sie haben sie einen Trick gesehen, wollten den nachmachen, hat nicht geklappt, haben sie gleich gesagt, haben sie gleich gedacht, ihre Welt geht unter. So, scheiße, ich kann Skateboarden aufhören, das wird nichts mehr. Und dann hat er auch, ich weiß gar nicht mehr, das war hier, Dings. Lance Mountain hat es, glaube ich, gesagt. Er hat dann den Trick 1000 Mal geübt. Dann hat er ihn irgendwann so beim 700. Mal oder so geschafft. Und dann wollte er ihn auch nie wieder machen. Dann hat er gesagt so, okay, habe ich gemacht, habe ich geschafft. On to the next one. Weil es denen dann halt auch häufig nur darum ging, okay, ich will den Trick auch landen, so damit das für mich fein ist. Aber ich will ja schon eher so meinen eigenen Style prägen. Aber ich muss natürlich auch, um in der Competition zu bleiben, die Tricks der anderen auch können. Und das war schon so ein Death Race irgendwie, was sie da beschrieben haben. Höher, schneller, weiter.
Und eben auch die Orte. Also das hat man ja dann auch in dem Film Dogtown Boys gesehen, wie sie dann halt irgendwann auf den Trichter kamen. Ey, Alter, hier durch Wassermangel und Verbot, unnütz Wasser zu verschwenden in Kalifornien. Ey, lass uns mal die entleerten Pools befahren, Alter. Ja. Und das hat ja dann für einen Mega-Hype auch gesorgt, wie sie dann einfach auf fremde Grundstücke sind und da dann die Pools durchgerockt haben, Alter. Das habe ich auch so gefeiert.
Ja, und das ist ja, und wir kommen dieses Jahr dann nochmal irgendwann drauf zurück. Also das ist auch so was mich an diesen Filmen irgendwie fasziniert. Diese Zeit und der Ort. Du hast diesen Pier, diesen verlassenen Freizeitpark. Es ist heiß, du hast die Dürre, du hast die Wasserknappheit, leere Pools, Kriminalität, Jugendbanden als Surfer oder Skater dann, die sich irgendwie zusammenrotten und da die Berge runterheizen und so. Das ist so ein krass, also so eine magische Zeit für mich irgendwie. So scheiß auf das Golden Hollywood. Die Zeit in L.A. finde ich geiler. Weil das irgendwie hat das für mich so einen richtig schönen Vibe einfach. Sowohl von der Mucke als auch von der Mode, vom Skaten sowieso, also vom ganzen Lifestyle, finde ich einfach geil. Deswegen hat diese Doku mir auch echt viel Spaß gemacht, einfach so die ganzen Fressen nochmal zu sehen.
Ja, ist halt wirklich ein eigener Lifestyle, der sich da etabliert hatte. Als Subkultur, was ich ja dann auch immer feiere.
Ja.
Klamotten waren nie so meins. Ja, ich habe auch in meinem Umfeld, da laufen teilweise die Leute auch immer noch mit der Hose so unterm Arsch und man sieht halt die karierte Boxershort zum Beispiel.
Das habe ich auch noch nie.
Ich feiere das ja, wenn Leute so rumlaufen, aber ist dann halt nicht mein Style. Aber ey.
Ja, das konnte ich nie haben. Ja klar, irgendwie Baggy Shorts oder so, kein Thema. Aber dieses unterm Arsch tragen, das geht nicht. Also da kam ich noch nie ran und wird auch nicht passieren. Jetzt sowieso nicht mehr. Sähe, glaube ich, richtig weird aus, wenn man das jetzt noch tragen würde.
Ja, wie hat dir denn die Doku sonst gefallen? Also fandst du sie abwechslungsreich?
Ich fand sie, und das ist ganz schwierig. Eigentlich, die geht ja nur 90 Minuten, ist jetzt gar nicht so lang. Nee, die geht, Quatsch, die geht länger. Wir haben rausgefunden, dass da ein
Stimmt.
Fehler drin war.
Ja, Alter, ich habe auch nur behindert Copy und Paste aus IMDb gemacht.
War
107 Minuten, glaube ich, oder so. Oder
100, ich habe das, glaube ich, in der Dings geändert. Die stand nämlich, steht nämlich mit zwei Werten im Internet zu finden. Einmal mit 90 Minuten, das ist aber Quatsch. Die geht
110.
Nämlich, genau, 110 oder 111 Minuten, irgendwie sowas in der Gegend. Ja. Und ja, die hätte auch schon die 90 haben können. Sagen wir es mal so. Ich fand es jetzt aber nicht schlimm, dass sie die nicht hatte, weil ich war durchweg gut unterhalten. Ich habe die Leute gerne gesehen, ich fand den Vibe geil und ich mochte das ganze Ding. Ich habe mir, wie gesagt, die Dogtown and the Z-Boys Doku angeguckt. Ich kannte die Tony Hawk Doku, also ich hatte schon so zwei Fragmente, die da drum rumgingen. Und die hat mir aber am besten gefallen, weil sie einfach irgendwie alles hatte.
Ja, die ging auch, es geht ja auch um eine längere Zeitspanne. Ja, wir sprechen ja nicht nur über ein paar Jahre, sondern ey, die Leute sind schon, naja, auf jeden Fall gealtert und sind aber immer noch im Game, wenn es um Skateboarding geht. Also die meisten jedenfalls. Die haben halt wirklich was zu erzählen und das merkt man dann halt oft. Deswegen war für mich die Laufzeit dann auch verschmerzbar. Ich habe mir danach dann erst Dogtown und Z-Boys angeguckt aus dem Jahr 2001. Die fand ich jetzt so vom Niveau her, von der Bewertung auch, ja, ist auf einem Niveau, hat sich einfach wahrscheinlich entwickelt, wir müssen noch ein bisschen mehr erzählen, so wahrscheinlich. Ja, Punkt.
Ja. Na, ich fand, man merkte hier, dass sie sich ein bisschen weiterentwickelt haben aus der anderen Doku und das hat mir viel, viel Spaß gemacht. War gerne wieder Gast in meiner frühen Jugend. So mit all den Leuten und ach, allein da nochmal, ey, Rodney Mullen, der einfach irgendwie 35 Mal hintereinander den Titel da geholt hat. Und als sein Vater ihm das dann irgendwie verbieten wollte oder so, da hat er das einzige Mal nicht gewonnen. Weil er hat einfach immer gewonnen. Der ist da hingekommen und hat Dinge gemacht, wo alle anderen gesagt haben, ja, okay, keine Ahnung, was er da tut. So, weil er hat halt ein Skateboard von allen Seiten bespielt. Der konnte auf der Spitze, auf der Seite, auf der Rückseite, auf weiß der Fuchs was stehen. Der hat das ganze Ding auf ein neues Niveau gehoben. So vorher war, also wenn du dir vorher angeguckt hast, was der Freestyle da war, wie die da einfach nur so rumgetanzt sind und irgendwie so gefühlt Cha-Cha-Cha mit ihrem Skateboard getanzt sind und so ein bisschen in eine Runde gecruised mit einer Hand auf dem Boden und dann kam er halt und fängt da an zu hüpfen mit dem einen Fuß unterm Brett in dem anderen. Also es ist einfach nur geisteskrank, was der für ein Niveau hatte. Und deswegen fand ich das auch bei allen irgendwie spannend, weil die kenne ich alle schon, die begleiten mich alle schon so lange, wenn es durchs PlayStation-Spiel nur ist. Ich habe mit jedem von denen habe ich schon Stunden vor der PlayStation verbracht.
Ja, cool. Für mich waren die ja größtenteils, ne, wie gesagt, einfach so komplett neu. Schon irgendwie mal vielleicht am Rande mal mitbekommen, aber nie so richtig bewusst wahrgenommen, außer natürlich Tony Hawk. Aber da auch eher Randfigur, weil ich nie gezockt hatte. Und als der dann am Start war in Europa, war ich halt irgendwie schon aus meinem Kiddie-Alter
häufig bei
Skateboarding rausgewachsen. Ja, stimmt. Das ist ja auch ein Niveau. Gut, wir hatten ja dann auch hier Dingsbums, wie heißt der nochmal? Jimmy Knoxville hat man doch auch dann bei Dogtown Boys.
Stimmt.
Spielt ja eine Nebenrolle mit.
Ja, und Ben Margera war ja auch Skater, der war ja auch bei Jackass am Start. Also,
ja.
Der fängt
also
mich dann wieder an.
Ein Menschenschlag, finde ich.
Ja, irgendwie schon.
Die hat auch viel scheiß Videos gemacht mit irgendwelchen Skateboards und so, also.
Ja, das haut schon hin. Ja, für mich hier eine sehr, sehr coole Doku. Hat Bock gemacht.
Ja, Regie hatte Stacy Peralta geführt, der dann auch ja Dogtown und Z-Boys vorher gemacht hatte. Der war dann auch Autor bei Dogtown Boys, also da schließt sich wahrscheinlich eh ein inhaltlicher Kreis.
Ja.
Was der auch gemacht hatte 2008 war Crips and Bloods, die Doku. Hast du die mal gesehen?
Nee, habe ich noch nicht, aber das wäre mal spannend.
Ja.
Vielleicht.
Also, als ich dann, ich habe die mir mal hier irgendwann gekauft, ist in der Sammlung, aber auch noch ungesehen. Als ich jetzt dann gesehen habe, okay, das ist ja eben dieser Skate-Gott. Ja, weiß ich nicht. Ich werde wahrscheinlich mit einem leichten Vorbehalt dann da rangehen.
Verständlich.
Aber vielleicht belehrt er mich auch eines Besseren.
Ja. Jo, hast du noch was?
Ja, ich fand es noch sympathisch, dass dann, ja, deine Skate-Film-Koryphäe Thrashen mittels DVD-Cover kurz zu sehen ist in der Doku. Und eben, vielleicht dann der Übergang schon, ich weiß gar nicht, wir haben gar nicht abgespinnt, wer dann
Nehmen
Film
wir als
macht.
Übergang.
Also, ist dann eben auch das Gleaming Heart benannt wird, Gleaming the Cube benannt wird.
Und warum, da komme ich gleich zu. Nach den Punkten.
Jawohl.
Wolltest du mal raushauen?
Bei IMDb ist er bei einer sehr guten 8,0. Letterboxd ziemlich genau gleich, eine 4,0 von 5. Mhm. Ja, und da ordne ich mich auch ein. Ich bin bei einer 8 gelandet.
Cool, ich bin bei einer 10.
Wow.
Ich fand die, das hat mir so richtig wieder so einen Kick gegeben. Fand ich sehr geil. Mhm. Ja, und du hast eben schon, hast ihn erwähnt, und auf den kommen wir jetzt nämlich zurück. Da ist er als Gleaming Heart drin. Beziehungsweise ist einer der deutschen Titel. Es gibt drei deutsche Titel. Rebellen auf Skateboards, Gleaming Heart oder Tödliches Risiko. Englischsprachige Titel gibt es noch viel mehr. Eigentlich ist er, heißt er Gleaming the Cube. Woher das kommt, sage ich gleich nochmal. Skate Rider, California Skate, A Brother's Justice, Skate or Die oder Challenge to Win auf den Philippinen. Ne, to Win Again auf den Philippinen. So. Hat also unendlich viele Titel. Also schon mal eine gute Voraussetzung, dass ich den geil finden könnte. Wir haben ja aus den Filipino-Episoden gelernt, Filme mit vielen Titeln sind oftmals gut. Ja, es ist ein Film aus dem Jahr 1989 und der Grund, warum er in der Doku der Bones Brigade fällt, ist, dass hier ganz schön viele von denen am Start sind. Denn zum Beispiel auch der Regisseur Stacy Peralta war hier einmal technischer Advisor und aber auch Second Unit Director für die Skate-Sequenzen. Also der hat hier auch kräftig mitgewirkt. Und halt einige andere aus der Bones Brigade auch. Mike McGill und Rodney Mullen waren als Stunt-Doubles am Start, aber auch vor der Kamera. Tommy Guerrero hat Christian Slater, der hier die Hauptrolle spielt, für $500 die Woche das Skaten beigebracht. Und du hast hier ansonsten auch noch welche. Es gibt noch eine Doku, die heißt Gator, die muss ich auch noch gucken. Also Mark Gator Rogowski, der ist hier noch mit dabei. Ganz viele sind auch, also Tony Hawk ist auch am Start, der ist sogar vor der Kamera zu sehen, genau wie Tommy Guerrero. Aber du hast hier ohne Ende noch andere Skater, die auch noch dabei sind. Mike Vallely, Lance Mountain und so. Also in der Stunt-Crew waren ohne Ende Leute. Ich glaube, die sind einfach komplett mit Stacy Peralta alle angereist und dann ging's los. Ja, und der Titel Gleaming the Cube basiert eigentlich auf einem Interview aus dem Thrasher Magazin, 1983, die Dezemberausgabe. Und da hat jemand, nämlich der Interviewer Gary Scott Davis, hat Neil Blender gefragt, have you ever gleamed inside a cube? Und das wird hier im Film so definiert, dass man etwas an seine Grenze bringt. Also gleaming the cube ist quasi pushing your limits to the edge. Das soll es hier im Film bedeuten. In dem Interview damals war es eher so ein kryptischer Satz, weil so richtig wusste auch keiner, was damit anzufangen. Und hier mussten sie dem dann eine Bedeutung geben und haben das quasi als Filmtitel gewählt. Hat in der Übersetzung Gleaming Heart, weiß ich nicht, reißt ja das Ganze aus dem Kontext irgendwie. Rebellen auf Skateboards trifft es ja wahrscheinlich sogar besser. Denn, und da kommen wir mal zur Handlung, hier geht es tatsächlich primär um einen Rebellen auf einem Skateboard. Das ist nämlich Brian Kelly. Den spielt ein junger Christian Slater mit so einem wunderbar auftopierte Frisur und einem Kreuzohrring, der ja auch Teil von so einer Skatergruppierung ist. Und die sehen wir hier am Anfang halt, wie sie versuchen, einen, ich weiß nicht, ob es ein Befreundeter ist oder einfach irgendjemanden, den sie kennen, auf dem Flugplatz zu bequatschen. Und ihm Geld anzubieten, damit er sie über die Stadt fliegt. Denn, das hatten wir eben schon, die suchen nach leeren Pools. Die wollen skaten und wollen halt gucken, in welchen Gärten ein Pool steht, der kein Wasser mehr führt, damit sie da halt eben durch können, über den Zaun steigen und skaten. Und sie finden auch einen, da brechen sie dann ein. Und beim Skaten stürzt leider Brians bester Freund Jabbo. Und der wird dann vom Krankenwagen abgeholt und da treffen wir auch das erste Mal auf einen Detective, nämlich Al Lucero. Der wird gespielt von Steven Bauer und der nimmt sich den Fall an und die Eltern müssen Brian dann halt aus dem Gefängnis abholen. Und naja, die lesen ihm dann ein wenig die Leviten, dass aus ihm sowieso dann irgendwie, wenn er so weitermacht, nichts wird und dass er sich mal besser auf seine Schule und alles fokussieren soll. Ja. das sieht er natürlich ganz anders, stürmt in sein Zimmer, macht sich erstmal Mucke an. Und ja, dann kommt irgendwann sein vietnamesischer Adoptivbruder Vinh dazu. Und der ist ganz anders. Der arbeitet in einem Medikamentenhandel oder medizinische Produkte, besser gesagt. Dann geht es da primär um Tupfer. Bei einem weiteren Vietnamesen, nämlich Colonel Truck. Und ja, der hat sein Leben quasi im Griff. Der datet die Tochter von seinem Chef. Und irgendwie ist es halt, der sieht aus wie ein Streber. Und die spielen auch Schach gegeneinander. Also Brian wird zwar gezeigt wie ein Rebell, aber ein Dummerchen kann er halt auch nicht sein. Das lernen wir schon daraus und die beiden scheinen sich aber gut zu verstehen und sich auch sehr zu respektieren. Ja, und dann begleiten wir erstmal kurze Zeit eher Vinh, denn der deckt auf der Arbeit eine Ungereimtheit auf, dass das Gewicht von eben erwähnten Tupfern nicht so ganz übereinstimmt mit der Frachtliste und wird daraufhin einfach gefeuert. So. Und das stürzt ihn so ein bisschen in eine Lebenskrise. Und will dann auch rauchen plötzlich. Dann hat er quasi damit dann sein Streber-Lifestyle ad acta gelegt. Und Herr Brian redet ihm dann gut zu. Er geht dann nachts, Vinh geht dann nachts aber nochmal, weil ihm da irgendwas komisch vorkommt, nochmal in die Firma, wird gefasst von dem Besitzer des Lagerhauses und seinem Assassin Bobby Nguyen. Und die verhören ihn dann oder wollen ihn verhören und dabei töten sie ihn aus Versehen. Ja, und weil sie es vertuschen wollen, bringen sie ihn dann in ein Hotelzimmer und lassen es wie Selbstmord aussehen. Ja, das lässt sich natürlich, das sickert bei Brian nicht ganz so rein, dass sein Bruder sich umgebracht haben soll, denn dafür kennen sie sich zu lange. Und so beginnt er jetzt selbst zu ermitteln und der ermittelnde Detective in dem Fall ist wieder El Lucero. Das ist der Typ, der am Anfang halt die Jungs auf dem Grundstück verhaftet hat. Und der kommt mit seinen Ermittlungen nicht ganz so gut voran wie Brian. Also Brian ist da auf einer deutlich besseren Spur, weil sein Bruder ihm einen Zettel hinterlassen hat, eben mit dieser Frachtungereimtheit der Tupfer. Und so geht er dann quasi selbst auf die Jagd und geht auch mit der Freundin und Tochter des Chefs von diesem Laden eben aus. Und so geht er dann auf Ermittlungsreise. Ja. Das würde ich mal so zur Handlung zusammenfassen. Das ist irgendwie so eine Mischung aus Krimi und Skaterfilm und Comedy? Fragezeichen? Weiß ich nicht. Bisschen? Also Comedy ja, vielleicht nicht, aber.
Nee.
Es ist jetzt, die Tonalität ist halt nicht so schwer.
Drama, so auch vielleicht so ein bisschen Coming of Age. Naja, das ist ja übertrieben. Aber es ist halt, es ist ein 80er-Jahre-Ding auf jeden Fall. Ja, was man da zu der Zeit halt zuhauf irgendwie kannte, wo dann ein bisschen Action dabei. Action würde ich vielleicht noch am ehesten noch mit ergänzen als Genre. Ja, ein bisschen Krimi, die Geschichte halt.
Ja, ist irgendwie ein Skater-Krimi, könnte man sagen. Und ein
Skateboard kommt dann halt manchmal auch in solchen Szenen bewusst zum Einsatz, wo man sich heute vielleicht die Augen reibt.
Ja.
Aber ja, ey. Passt zur Zeit.
Ja.
Passt dann auch irgendwie zur Handlung, was er repräsentieren möchte, stilistisch.
Ja, irgendwie schon. Also das ist halt echt ein krasses Produkt seiner Zeit. Und der ist Thrashen gar nicht mal so unähnlich vom Vibe irgendwie. Nur, dass der hier ein bisschen mehr Punk ist als Thrashen, weil da sieht Josh Brolin so ein bisschen eher so aus wie Tony Hawk in echt dann mit seinen Schonern und diesem ganzen Ding. Also die Mutter kauft ja hier irgendwann Christian Slater auch diese die Armschoner oder Ellbogenschützer. Und ja, das ist ein ähnlicher Vibe, finde ich. Passt auch ganz, ganz cool. Und ja, irgendwie, weiß ich nicht, ich hab was über für sowas. So ein bisschen.
Ja.
Also ist nicht der beste Film aller Zeiten, aber irgendwie bockt der schon. Ich freue mich auch hier über die bekannten Gesichter, die man dann steht hat. Tony Hawk so im Hintergrund mit seiner kackhässlichen Frisur, die er damals hatte. Und irgendwie macht das schon Spaß. So, ich fand auch gerade die Verfolgungsjagd am Ende, die war ziemlich gut. Also, ja.
Ich habe ja, weißt du ja, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ich hatte so ein bisschen von der Atmosphäre her, vom Setting, vom Feeling an BMX-Bande erinnert, Nicole Kidman.
Ja.
Und da war es ja so, also ich habe den ja auch erst als Erwachsener jetzt gesehen. Ja, so wie der, ich glaube, hätte ich den damals als Kind oder Jugendlicher gesehen, hätte ich gedacht, boah, geil, richtig cool. Jetzt sieht man den halt natürlich mit ein bisschen anderen Augen, aber finde auch, ja, ich kann da so eine Nostalgie dann auch irgendwie ein bisschen spüren und nachempfinden, dass es bei anderen auch was auslöst. Und der ist ja auch handwerklich, ist der natürlich solide gemacht. Ja, den kann man auf jeden Fall auch noch immer gucken.
Ja.
Ist jetzt sicherlich kein Film, den ich da jährlich rauskramen würde, aber den kann man auf jeden Fall schon mal im Leben gesehen haben.
Definitiv. Also ich sag mal, es wird kein Sommerfilm bei mir wie Stand By Me meinetwegen, so, wo ich sagen würde, ey, den gucke ich mir jedes Jahr an, weil ich einfach so ein krass gutes Gefühl kriege. Ich habe damals, als ich aus dem Kino kam, und deswegen, da fand ich Mid-90s auch so geil, weil das Kinoerlebnis halt so krass war. Der ganze Saal war voll mit Leuten in meinem Alter, mit meinem Style dann damals noch, so mit Cappy und, weiß ich nicht, Lakers Trikot und alle irgendwie einen halben Skater oder irgendwas Hintergrund. Und dann haben wir den Film geguckt und als dann da Wu-Tang lief, sind Leute aufgestanden, haben mitgerappt und so. Das war einfach so eine Kinoerfahrung. Der Raum war ein Mensch. Und deswegen fand ich den so krass. Hab den seitdem aber auch nie wieder geguckt, was dann auch gegen die These spricht, dass das so ein All-Time-Summer-Movie für mich werden könnte. Und das wird der hier auch leider nicht werden. Den werde ich in meinem Leben sicherlich irgendwann nochmal gucken, genau wie Thrashin. Aber ich fand Thrashin noch eine Spur geiler.
Ja, ich werde mir den definitiv noch angucken.
Mag aber auch daran liegen, dass ich den Film hier bei nicht so gutem Wetter gesehen habe. Und als ich mir Thrashin damals angeguckt habe, waren es, glaube ich, 31 Grad draußen. Und da war es mir in der Mittagssonne zu heiß. Und dann bin ich reingegangen und habe mir den Film angeguckt. Und das war sowieso so ein schwüles Alles. Und irgendwie passte die gesamte Stimmung zu dem Film. Vielleicht kam der deswegen auch so gut weg. Aber auch den hier fand ich nicht schlecht, fand ich sogar gut. Und kann dem für das meiste nicht böse sein. Jo, dann will ich mal die Punkte bringen. IMDb ist bei einer 6,3, Letterboxd ist bei einer 3,2 und bei mir hat es für eine 7,5 gereicht.
Oh ja, ich bin einen Punkt runter, bei einer 6,5 bin ich gelandet.
Ja, schau.
Also leicht über der IMDb-Bewertung.
Ja, ich weiß auch gar nicht mehr so genau, wie ich bei der BMX-Bande, wie ich da stand, ob ich den deutlich krasser fand. Ich guck gerade mal, dem hast du eine 7 gegeben, ich eine 6,5. Ja, guck mal, da war...
Ja,
passt. Passt ins Bild, würde ich genauso jetzt nochmal vergeben. Trotzdem witzig, dass in so vielen von diesen Filmen einfach irgendein Hollywood-Star mitspielt. Da war es Nicole Kidman, ist es Slater, im anderen ist Brolin, das ist witzig.
Ja, stimmt schon. Irgendwo muss er ihren Ursprung haben.
Aber wo kein Hollywood-Star mitspielt, ist bei dir.
Genau, ja. Guter Übergang. Da hast du mir auch noch geschrieben, ja. Du hast den ja vor mir dann gesehen, dass das dann ein guter Pick war. Oder ihn so gesehen hast. Hast du denn vorher dann gecheckt oder gewusst, was für eine Art von Film es sich handelt?
Also ich wusste über Hermann, dass er den Film unfassbar geil findet. Ich wusste, dass es um Skaten und die DDR geht. Mehr wusste ich nicht. Ich wusste weder, was für eine Art von Film das ist.
Ja.
Ich wusste nicht, wer darin vorkommt. Ich habe nur irgendwie gelesen, keine Ahnung, irgendwie Skaten, Kommunismus, Mucke, geil. So irgendwie so in dem, ich weiß gar nicht, ob Hermann das tatsächlich dazu als Rezension verfasst hat, aber also mehr wusste ich nicht und war deswegen auch, ja.
Jetzt steigt die Aufregung, ja, dass ich natürlich dann auch im Sinne von Hermann hier diesen Film entsprechend repräsentieren möchte. Ja.
Den wollten wir eigentlich kaum mal transparent sagen. Wir wollten ihn eigentlich gar nicht in die Folge packen.
Ja, wir haben hin und her überlegt. Ja, ursprünglich hatten wir fünf Filmprojekte, die Doku und jeder bringt zwei. Und dann haben wir gesagt, es wird zeitlich echt irgendwie knapp. Wir schaffen es nicht, so viel immer vorzubereiten. Oder geschweige denn, wollen wir auch die Folgen, die Laufzeit mal ein bisschen knapper fassen. Und ich hatte halt dann echt dann überlegt, wäre knapp ein anderer Film wirklich geworden. Und ich dachte mir, ach komm, ey, ist doch mal cool, bei dem Thema auch einen deutschen Beitrag zu bringen. Und mich hatte auch irgendwie echt die IMDb-Bewertungen angezeigt von dem Film. Und die Tatsache, dass der mir so gar nichts gesagt hatte, weil ich hatte natürlich recherchiert, was es für Skateboard-Filme gibt, kam nicht auf die Letterboxd-Liste, von der Dennis erwähnt hatte, mit den ungefähr 70 Titeln, die ziemlich vollständig ist, bis auf die vielleicht Tony Hawk-Doku. Und vielleicht noch kurz erwähnt, ja, ich hatte mir noch What's Up Rockers angeguckt von Larry Clark, wo ich halt auch sagen muss, schwierig, da steht halt auch das Skateboarding ziemlich klar im Vordergrund. Und ich mag das, dass er auch ja, so Minderheiten, so Randgruppen repräsentiert in seinen Filmen immer wieder und sozialkritische Themen hat. Boah, aber auch hier, hast du den gesehen eigentlich, nee. What's Up Rockers?
Ich habe von dem echt wenig gesehen bisher. Ich glaube, ich kenne von dem Kids.
Ja.
Und das könnte es an.
Ich glaube, das war's. Also Kids kennt ja dann fast jeder und das war ja dann wahrscheinlich auch für viele der erste Film, wo man überhaupt mit Larry Clark möglicherweise in Berührung kam.
Ich guck mal.
Den hab ich schon lange, lange nicht mehr gesehen. Ja, den fand ich damals als Jugendlicher oder junger Erwachsener auch halt irgendwie cool. Ja, Jugendlicher kam ja 95, glaube ich, raus, schon verdammt lange her. Und danach halt lange nicht. Dann habe ich halt Ken Park mal irgendwann gesehen, weil das ja so ein vermeintlicher Skandalfilm war. Und dann eben What's Up Rockers. Und also wie gesagt, ich schätze es, dass der halt sich solchen Randthemen annimmt und auch Low Budget produziert und irgendwie hat das einen gewissen Charme. Aber ey, auch Ken Park und der, die haben so übertrieben viel, also er zeigt übertrieben viel nackte Haut oder Haut und Einstellungen, wo manchmal für mich mitschwingt, macht ihr das jetzt mit Absicht, dass man da irgendwie viel Jugendliche mit möglichst wenig ansieht? Und das hat mir dann halt so irgendwie nicht gefallen, weil irgendwie schwang da halt für mich was so, ja, also das passte nicht von der Inszenierung. Es war nicht irgendwie das Zeigen von Unschuld und hier gibt's halt ein soziales Umfeld, verscheißt es und die schnell zerstört diese Unschuld, sondern es ging schon irgendwie gefühlt viel darum, einfach nur dann viel nackte Haut zu zeigen und das fand ich dann irgendwie, ja, fremdartig.
Ja, ja, verständlich. Also ich kenne tatsächlich nur Kids von ihm, aber es gibt ein paar Filme und irgendwann gab es auch mal so einen Netflix-Film, wo ich mir die angeguckt habe und habe dann gedacht, ich glaube, ich weiß, was du machen willst, aber alles an deinem Film fühlt sich so leicht pädophil an. Auch wenn, also selbst wenn es ein reales Abbild wäre, also tut dem Film das wirklich gut, das so zu zeigen. Und da tue ich mich dann manchmal schwer mit, dass ich sage, ja, die Absicht mag eine gute sein, aber weiß ich nicht, Bruder, weiß ich nicht.
Also ganz offensichtlich war es ja immer bei David Hamilton, fand ich, bei seinen Filmen so, die da in den 80ern dann irgendwie auf den Markt kamen. Ja, hier war das immer so eine also wie gesagt, es war für mich dann irgendwann befremdlich und hab dann auch irgendwann, also ich habe ihn zu Ende geguckt, aber ja, immer halt mit diesem unterstellenden Gefühl, dass der da manchmal eine komische Neigung anscheinend hat. Jo, aber ey, ich wollte doch eigentlich was über einen viel besseren Film erzählen. Ich wollte einfach nur das rund machen, was ich da alles vorbereiten gesehen hatte und den hatte ich dann auch ziemlich zum Ende erst, fast zum Ende gesehen. Ist jetzt vielleicht eine Woche her. Und wusste eben auch nichts wirklich über den Film, außer, wie gesagt, ja, das, was du mit Hermann kurz geschrieben hattest, ich die IMDb-Bewertung gesehen habe und war heilfroh, dass ich diesen Film gepickt habe, weil letztendlich, es tut mir leid, ich muss es dann doch verraten, weil anders geht es halt nicht über den Film. Wenn ihr irgendwie ohne Vorbehalte, ohne Vorwissen euch überraschen lassen wollt, dann schaltet jetzt ab und skippt halt viel mehr bis zum Ende dieser Episode rein. Irgendwie kann ich euch das empfehlen. Also hört hier gerne die Rezension an, wenn ihr den Film schon kennt, ja. Ansonsten, ey, legt bitte gerne die Scheibe ein. Das lohnt sich. Oder guckt euch den Film, je nachdem, wie ihr rankommt, an. Ich finde, Dennis, magst du noch kurz deine Meinung im Vorfeld sagen? Lohnt sich das bedenkenlos, oder?
Ja. Also der ist bei Letterboxd in meiner Bubble sehr kontrovers aufgefasst. So, da ist von 2 Sternen bis 5 Sternen alles dabei. Aber jeder, der mit Skaten, Zeitkolorit, was anfangen kann, so guckt euch das an und lasst euch überraschen und hört hier nochmal rein, wenn ihr es gesehen habt. Ich weiß nicht, warum der es spaltet. Ich kann mir das nicht erklären.
Vielleicht, weil dann viele das Gefühl hatten, da ist irgendwas falsch. Okay, also wir machen einen Cut, ja, und alle, die sich jetzt nicht mehr überraschen lassen wollen, oder den Film schon kennen. Also es ist halt letztendlich eine Mockumentary. das habe ich dann irgendwann erst wirklich im Verlaufe des Films dann so erahnt und irgendwann ziemlich spät erst so wirklich gecheckt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, ob du...
Ja, das hat ein bisschen gedauert.
Ich sag erstmal vielleicht kurz was zur Handlung, macht vielleicht viel, viel mehr Sinn. Also der Film steigt ein, dass man so eine Gruppe Erwachsener, weiß nicht, was sind das, knappes Dutzend Erwachsene, die treffen sich in so einer Lagerfeuermanier. Die latschen halt so ein altes, sehr großes Gelände mit einem großen Bauwerk halt ab, was früher in der DDR angesiedelt war. Und treffen sich halt offensichtlich nach vielen Jahren mal wieder aus einem bestimmten Anlass. Und zwar, das kann man auch vorweggreifen, oder? Also es geht um einen Menschen,
ja, kann man,
der nicht mehr am Start ist, also der letztendlich gestorben ist. Dennis, a.k.a. Panik, so sein, Künstlername. Ja, genau. Dennis, aber nicht mit Doppel-N wie du geschrieben.
Nee, stimmt.
Und auch nicht französisch ausgesprochen wie Denis oder so, sondern ja, Dennis. Wahrscheinlich die DDR-Variante in verschiedenen Schreibweisen.
Das ist, glaube ich, die, das könnte sogar tatsächlich sein, weil Russen mich ja Dinis nennen und den auch mit, das mit einem N schreiben.
Ja.
Also passt durchaus.
Also der ist halt verstorben und die Leute treffen sich aus diesem Anlass einfach nochmal, um so Revue passieren zu lassen und so Lagerfeuermanier. Sitzen dann zusammen, trinken Bier und quatschen und lassen so die gemeinsame Vergangenheit Revue passieren. Und wir erfahren, Skateboarding in der DDR war so die gemeinsame Vergangenheit. Und lustigerweise, ich kannte halt niemanden davon. Deswegen hat es dann auch am Anfang nicht irgendwie Klick gemacht von wegen, ey, die Fresse kennst du doch schon. Und auch David Nathan, der hier, kann man vielleicht sagen, so die Hauptrolle spielt, den Haupterzähler auch macht, der nämlich der beste Freund von diesem Dennis war, dann eben auch viel in Rückblicken dann erzählt und das auch aufzeigt, weil er nämlich früh von, ich weiß gar nicht mehr, Vater oder Onkel, ich glaube Vater war es, eine 8mm Kamera geschenkt bekommen hatte oder zur Benutzung bekommen hatte und der sich sehr früh damit auseinandergesetzt hatte, einfach Kurzfilme zu drehen und aktuelle Geschehnisse zu drehen und er dann eben alles oder sehr viel von diesen Skateboard-Aktionen und dann geht's halt rückblickend los. Wir springen ins Jahr 1980, diese ganze Zeit, was war denn das? Ich glaube Magdeburg, irgendein Ortsteil von Magdeburg, da hat dann eben deren Community ihren Anfang und wie sie halt das Skateboarden für sich entdeckt haben und zusammen abgehangen haben und wie sich das dann halt weiterentwickelt hatte. Eben ähnlich wie dann in den USA, wovon die halt null irgendwas mitbekommen haben mit den ganzen Tricks, dass sich das dann eben auch weiterentwickelt hat, ja, was dann wer konnte und so weiter. Und David Nathan kennt man jetzt nicht irgendwie als Schauspieler. Das Gesicht habe ich schon mal gesehen. Mhm. Aber mit dem Rauschebart und der Wollmütze, die er da die ganze Zeit aufhat, während er am Feuer sitzt, habe ich halt null irgendwie... Hat es bei mir Klick gemacht, kennst du? Den kennt ihr alle als deutschen Synchronsprecher von zum Beispiel Johnny Depp oder Christian Bale oder zu Lebzeiten Paul Walker zum Beispiel. Spricht unglaublich viel, also das ist sein Beruf, ja, Synchronsprecher, Hörspielsprecher, Hörbuchsprecher. Und der hat unglaublich viel gemacht, ja, ich liebe ja deine Stimme. Da hat's, wie gesagt, auch null Klick gemacht und das war für mich so authentisch und so irgendwie wohlig, weil eben auch diese Skateboard-Szenen dieser Jugendzeit, dieser Kiddies so authentisch gemacht wurden, dass ich dachte, krass. Aber es war halt irgendwann in den Rückblicken so viel Material, dass ich mich, da kam ich dann ins Grübeln und dachte, nee, Mann, nie im Leben hatte jemand dann die Kohle und die Konsequenz, das immer so ausführlich aufzunehmen und genau immer in diesen Momenten, wo dann halt auch ein geiler Trick zum Beispiel geklappt hatte. Und da dachte ich, okay, jetzt bist du halt gespannt. Mhm. Aber es hatte sich halt nicht in Negativität umgeschlagen. Und mit diesem Gefühl habe ich dann halt den Film weitergeguckt, weil der halt auch wirklich geil inszeniert ist, weil der halt dann eben auch diese Geschichte spinnt um diesen Dennis. Und jetzt spoilere ich halt, also den gab es dann in der Form nicht, basiert halt auf Biografiefragmenten anderer Menschen aus eben aber diesem Skateboard-Umfeld aus der DDR. Und da hast du nämlich eben einige, die da mitspielen, mit an diesem Lagerfeuer sitzen, mit diese Geschichten weiter erzählen oder ergänzen, die eben aus diesem Umfeld, also reale Menschen sind, die sich selber dann sozusagen spielen. Thorsten, Goofy, Schubert und so weiter. Ich kannte die alle nicht. Mhm. Aber diese Vermischung finde ich halt geil. Und ich persönlich kann halt wahnsinnig viel mit Mockumentaries anfangen. Und deswegen habe ich den Film einfach gefeiert, weil vieles so authentisch wirkt. Und gäbe es da diese Fragen, weil man selber vielleicht ein bisschen so ein Wissen dann bei bestimmten Aspekten hat oder eine Vermutung hat, habe ich mich trotzdem drauf eingelassen. Wie ging's dir? Wie ging's dir damit?
Ich kann zum Anfang erstmal, wie geil diese Stimme von David Nathan das erste Mal so mit so einem flapsigen Berliner Dialekt da durchgeht. Ey, der könnte mir die Bibel mit so vorlesen. Ich würde ja, so feiern. Jeden, Alter. Und dann auch, und da trifft er halt genau das, dieser Vibe, wie die da in dieses leere Gelände gehen, da ein Feuer machen und ein Bier trinken. Mann, ich will mit dir da hingehen und da auch ein Bier trinken, so. Am ja, Feuer sitzen, übers Leben quatschen und ein Bier trinken. Das ist einfach geil. Und das sind auch, ich habe das letzte Woche gemacht. Miri war letzte Woche auf Mannschaftsfahrt. Ich habe mich mit Kumpels ans Feuer gesetzt und wir haben gequatscht und wir haben schon lange nicht mehr so tief irgendwelche Gespräche geführt über so ganz krasse Themen, weil irgendwie macht das was mit einem, wenn man ins Feuer guckt. Du kriegst komische Gedanken und artikulierst dann irgendwelche komischen pseudophilosophischen Themen, aber da kommt immer irgendwas Krasses dabei raus, dass du nächsten Morgen aufwachst und denkst so, ey, wir haben ein richtig gutes Gespräch gehabt. Und das kriegt der Film irgendwie voll geil hin. Auch so liebevoll mit der Geschichte von dem Dennis und so verknüpft. Mm. Dann hast du noch ein paar historische Figuren dabei. Genau. Zum Beispiel Titus, den Gründer von Titus.
Voll.
Aus Münster. Genau. Wusste ich auch Titus nicht, Mann. Dittmann. Wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass der aus Münster kommt. Und was der für ein Ding hat. Ich dachte, Alter, das ist einfach eine Kette, die verkaufen einfach Klamotten aus Amiland.
Ja, genau. Der war ja letztendlich der Initiator dieser deutschen Skateboard-Szene. Ja. Und hat daraus natürlich dann auch ein Geschäftsmodell für sich gemacht, erfolgreich. Den Namen kennt ja jeder eigentlich. Mhm. Ja, kannte ich auch, obwohl ich dann eben nicht mir selber mal ein Skateboard gekauft hatte oder Klamotten in dem Umfeld, ja. Aber klar, das ist eine Institution. So, ja. Und der wird auch gewürdigt, indem er da mitmacht. Ja.
Ja, also ich habe hier tatsächlich dann in dem Punkt auch teilweise Wissen bekommen. Ich habe hier meinen Summer-Vibe bekommen, den ich so sehr feiere. Mhm. Ich habe hier Skaten bekommen, ich habe hier coole Musik als Untermalung, ich habe eine geil Berliner Dialekt, David Nathan, sonst was gehabt, was ich immer geil finde. Ich habe hier eigentlich alles gekriegt, was ich haben will. Mhm. Fand ich richtig cool. So
ja, hat mich echt sehr positiv überrascht.
Ja, Mann. Mich auch. Deswegen, ich verstehe nicht, wie man was einen daran stören kann. Keine Ahnung.
Ja, eventuell dann halt wirklich, dass man prinzipiell ein Problem dann mit diesen Mockumentaries hat.
Also oder halt mit Skaten.
War damals auch in Exit Through the Gift Shop im Kino. In einer Truppe waren so 5, 6, 7 Leute, glaube ich. Also hier über Banksy, ja. Mhm. Und da erinnere ich mich noch ganz gut daran. Ich bin hier bei der Doku nämlich auch mit ähnlichen Gefühlen, mit einem ähnlichen zeitlichen Verlauf dann so konfrontiert gewesen, dass ich irgendwann dachte, irgendwas ist doch hier falsch dran. Mhm. Und da halt auch nach dem Kino, ja, manche fanden ihn richtig scheiße, aber die Mehrheit, 3, 4 fanden ihn halt auch richtig gut.
Ja, ich auch.
Und hat eben aber auch diese Ungewissheit hinterlassen. So, ich mag das einfach voll.
Ja, geht mir genauso. Ja, richtig.
Ich will auch gar nicht so viel inhaltlich erzählen. Also, wie du schon gesagt hast, ja, es gibt halt, gibt dann eben auch Zeitzeugen in Anführungszeichen oder Zeitzeugen, ja. Und halt auch die Rahmenhandlung entspinnt sich dann natürlich auch an der realen DDR-Geschichte und so weiter. Deswegen hat der Film, und der geht ja auch nicht so lange, 100 Minuten, der hat halt eine Menge zu erzählen. Also sowohl Skateboarding als auch dann eben die Jugendlichen, aber wie sie halt auch erwachsener werden und wie sich das dann in der DDR weiterentwickelt und dann eben auch irgendwann, ja, Kontakt zur internationalen Skateboard-Community dann auch in Form von Wettbewerben kommt. Mhm. Und das ist schon geil. Man kriegt halt ständig auch diese Vermischung aus gefakten Szenen, wo dann halt Berliner Skateboarder für gecastet wurden, hat man dann recherchiert, und dann eben realen Szenen. So, das ist schon echt, echt cool gemacht.
Ja. Ja, und dann hast du auch noch, das erwähne ich jetzt nur, ohne irgendwas zu spoilern, aber du hast auch noch so eine tragische Komponente da drin, in mehreren Facetten. Und irgendwie wirkt das bei mir, also bei mir wirkt das unfassbar. Denke ich jetzt noch drüber nach und freue mich so.
Ja.
Guter Vergleich mit Exit Through the Gift Shop. Da hatte ich das auch. Da war ich genau danach, dachte ich auch so, ey, ich will was anmalen.
Ich schwör's dir, wär ich nicht mehr gesundheitlich angeschlagen und hätte ein Skateboard hier, ich hätte mit Sicherheit bei uns hier im Wendekreis irgendwie eine Runde gedreht. Einfach so aus Prinzip.
Ich habe echt kurz überlegt, ob ich mir wieder ein Skateboard kaufe. Alter. Okay. Da habe ich gedacht, das machst du nicht. Du hast dir für dieses Jahr eben für 1000 Euro ein Snowboard gekauft. So, es reicht. Es reicht. Das muss reichen.
Ja, und aus dem Alter, das irgendeinem Kind abzuziehen, sind wir leider auch raus. Ne?
Ja, das würde ich nicht ausschließen. Warte mal ab, wenn wir besoffen von der Feuertonne in Berlin kommen und da so ein paar Kids rumlaufen. So.
Ja, stimmt.
Die nehmen wir auseinander.
Ja, fahren wir erst zum Alexanderplatz. Shit, hier fährt keiner mit Skateboard rum. Ja. Dann fahren wir zum Kudamm, Gedächtniskirche. Shit, hier fährt auch keiner. Ja, wird eine lange Nacht.
Ja, ey. Als ich in Berlin war, sind wir ja nachts dann einmal so durch Berlin gevibed irgendwie, so durch ganz Berlin durchgeeimert, sind dann am Ende irgendwann im Wedding rausgekommen, kurz, ich glaube so zwei Block weiter, als Lee damals gewohnt hat, war dann auch bei seinem Falafelmann, cool. Ich sag so, ey, wo hast du nochmal gewohnt früher? Ja, da und da. Ich so, ey, ich bin gerade da. Ja, liebe Grüße. Cool. Ich so, wen soll ich denn grüßen? Alle, die kennen mich. Dann sind wir noch im Eschenbräu dann komplett abgestürzt und dann war auch gut.
Oh ja. Ja, da bin ich auch gestern erst wieder vorbeigelaufen.
Ja, schick.
Ich gehe ja regelmäßig ins Theater, ins Berliner Primetime-Theater. Da läuft eine Reihe namens Gutes Wedding, Schlechtes Wedding. Und mein guter Kumpel und Kollege Kevin ist dann immer am Organisieren und Karten besorgen. Der zieht sich das schon seit über 10 Jahren rein. Und der wohnt da um die Ecke vom Eschenbräu. Ja, und das heißt, wir laufen dann von ihm zu Hause, weil wir dann Stationen nach der Arbeit kurz bei ihm machen, gibt seine Sachen ab und dann latscht mal durch den Sprengelkiez zum Theater.
Geil.
Und das ist eben auch um die Ecke von Lee, also keine Ahnung, vielleicht 500 Meter entfernt oder so.
Ja. Ja.
Schöne Ecke.
Jo, definitiv.
Willst du noch was zum Film loswerden? Weil sonst würde ich Punkte raushauen.
Hau mal gerne raus.
7,3 bei IMDb, eine 3,6 bei Letterboxd. Ich bin bei 8,5 gelandet.
Oh, cool. Heute klingeln wir leider kein Mal. Ich bin nämlich bei 9 sogar.
Ja, geil. Ich hatte auch überlegt. Ja, da sind wir nicht weit entfernt voneinander. Cool.
Definitiv nicht.
9 also, Punkte für This Ain't California. Habe ich überhaupt den Titel gesagt? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Also das, was ich manchmal dann bei den Banausen in der Anfangszeit vorgeworfen hat, man hört viel zu wenig den Titel, weiß gar nicht, worum es geht. Ja, ich glaube, erstmal nicht genannt. This Ain't California. Ja, zieht euch diesen Film rein. Das Praktische ist, der Originaltitel ist This Ain't California. Ist so, der deutsche Titel ist This Ain't California und der internationale Titel ist This Ain't California. Der englische Titel ist auch This Ain't California. Jetzt habe ich es hoffentlich wieder gut gemacht, dass ich anfangs den Filmtitel vergessen habe.
Haben wir ihn sehr häufig genannt, ansonsten habt ihr ja auch die Caption gelesen wahrscheinlich. Ja, also heute haben wir viele lustige Empfehlungen dabei.
Ja.
Schon ein schönes, rundes Ding. Und ja, Skater kennt's am besten, deswegen haben wir eine sehr passende Top 3 gewählt, denn Skater haben das mehrfach am Tag, wenn sie sich reinhängen und irgendwas Neues lernen wollen. Aber wir haben gedacht, wir bringen mal unsere 3 krassesten Unfälle mit, die wir so haben. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es da bei dir ist, bei mir war die Auswahl nicht groß.
Ey, bei mir auch nicht, ja.
Toi, toi, toi.
Woran liegt's bei dir? Was schätzt du?
Bin Schisser.
Ja, dann sind wir ziemlich ähnlich gepolt. Ich gehe nicht viel Risiken ein.
Ja.
Und deswegen halten sich meine Unfälle, also meine Unfälle, die ich mitgebracht habe, stammen alle aus meiner Kind- und Jugendzeit.
Ja, bei mir zieht sich's etwas weiter und eine Sache ist leider ein Unfall, die war aber gar nicht als Unfall geplant. Also das war gar nicht so.
Geplanter Unfall ist sowieso scheiße. Ja, das ist dann richtig scheiße.
Und ich muss auch sagen, so beim Snowboarden, da kann richtig Scheiße passieren. Aber so die milden Stürze, so, ja, ist halt Schnee. Also es kann Kacke sein, aber ist in der Regel erstmal besser als Asphalt.
Mhm. Ja. Also ich habe bei mir auch, weil ich das nicht als Unfall gesehen habe, so die Ergebnisse von Schlägereien, die bei mir Spuren hinterlassen hatten. Gut, das ist zum Glück als Erwachsener gab es das kaum noch. Aber die habe ich ausgeklammert, sondern einfach nur, war ein Unfall. Ja, also
okay, dann
da hat nicht jemand wie heißt das nochmal?
Mitgewirkt, wenn man was
absichtlich macht. Hat niemand absichtlich. Es waren jetzt wirklich alle Sachen, die unabsichtlich passiert sind.
Vorsätzlich?
Danke dir, genau, den Vorsatz. Der Vorsatz fehlt hier.
Ja, aber es ist eine gute Überleitung. Dann nehme ich den Ball gleich mal auf. Denn mein erstes ist so eine Kombination aus beiden. Und ich kann dir den hier mal zeigen. Du siehst meinen kleinen Finger. Der ist sehr krumm.
Der macht so eine Biegung nach hinten. Ja,
ist nicht gut gelaufen. Und ist irgendwie eine tragische Geschichte. Mittlerweile kann ich drüber lachen. Oh, dann, das ist auch spannender Finger. ich bin damals irgendwie, hier in der Gegend war ein Club so. Ich wohne ja im Industriegebiet und da sind erstmal Clubs gar nicht so unbeliebt, weil da können die sehr laut sein, ohne dass irgendwelche Anwohner Faxen machen. So, und da war ein Club, der hatte immer, ich weiß gar nicht, ob das Freitags oder Samstags war, ich glaube, also Freitags war auf jeden Fall Rockabend immer so. Da war gerade System of a Down, Limp Bizkit und so ein Shit aktuell und gut. Und es war 15 Euro frei trinken. Killer-Kombi mit 18. Also besser geht einfach nicht. Ich war Punkt 18 so da. Und meine damalige Freundin war jetzt nicht die treueste Seele auf diesem Planeten, um das mal vorsichtig zu formulieren. Und irgendwann sehe ich halt, wie sie mit einem Kumpel von ihr so rausgeht. Ein ziemlich gut aussehender Mistkerl. Und dann dachte ich, hier ist sonst nichts, wo man hingehen könnte. Also es ist nicht so, dass sie sich eine Pommes holen würden oder so. Geh mal hinterher. Und naja, ich biege um die erste Ecke, sehe die beiden, wie sie da am Rummachen sind. Und dann war mein erster Impuls, alles klar, dem hau ich aufs Maul. So, jetzt kann ich dir schon an dem Finger, den du siehst, kannst du schon feststellen, dass meine linke Hand ist. Ich bin nicht Linkshänder. Also daran sieht man mal, was für ein absoluter Zonk ich beim Boxen bin, weil warum? Keine Ahnung. Das heißt, deswegen war es ein Unfall. Ich wollte ihm aufs Maul hauen, aber hab's so schlecht gemacht, dass ich mir selber den kleinen Finger gebrochen habe. An seinem Kopf wohlgemerkt. Und
Und er ist dann aus Mitleid weggerockt, oder? Was ist passiert?
Nee, er ist eigentlich noch peinlicher, ist einfach stehen geblieben. Und dann wollte er mich noch wegschubsen, hat aber noch mein T-Shirt kaputt gemacht. Also sah ich am Ende aus wie ein geprügelter Hund, als wenn ich mit seiner Freundin rumgemacht hätte. Und naja, der Finger ist halt so krumm geworden. Na, okay, man war besoffen. Ich gehe doch jetzt nicht ins Krankenhaus, 4 Uhr nachts, ich gehe erstmal nach Hause. Naja, dann bin ich irgendwann so nächsten Abend dann mal ins Krankenhaus gegangen. Da meinte der Arzt so, jetzt nicht gerade von gestern, und hat das dann versucht, irgendwie noch so zusammenzupacken, und irgendwie ist ja nicht geil zusammengewachsen. Deswegen ist das mein Platz 3 bei den, es wäre bei den dümmsten Unfällen, wäre es Platz 1.
Ja, geil. Also ist eine lustige Story, ja. Würde ich dann auch eher als Unfall zählen.
Ja, also es war ja ganz anders geplant. Also ich wollte ja was sehr männlich Cooles machen in meinem damaligen Selbstbild und hab mich wie die letzte Muschi blamiert.
Okay. Also, mich hätte es jetzt auch wirklich extrem gewundert, wenn du mit deiner damaligen Partnerin jetzt noch zusammen gewesen wärst. Ja.
Ich war danach aber noch mit ihr zusammen. Also ich habe dann gedacht, ja, es passiert mal. Die Einstellung habe ich mittlerweile etwas verändert in meinem Leben, denn es ist dann auch noch mal passiert. Deswegen habe ich danach gemerkt, okay, zweite Chancen, weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht.
Ja, ich habe irgendwie Solo-Unfälle. Naja, es gab einmal, gab es jemanden, der da mit dabei war. Aber die dritte Geschichte, die ist vielleicht am dramatischsten, weil ich da wirklich auch jegliches, sind Klassiker. In besonderen Situationen hast du ja irgendwann gar kein Zeitgefühl mehr. Und ich habe damals so mit 13, 14 Jahren hat uns meine Mutter geschnappt und wir haben zweimal Sommerurlaub in Slowenien gemacht. Jeweils mit so einem Kajak-Camp. Cool. Hab da Kayaking gelernt und waren halt auch ein paar in meinem Alter, war 2 Wochen mega geile Zeit. Die Eltern, die dabei waren, haben dann halt abends gekocht. Wir waren halt in Zelten. Slowenien war halt dann noch ein bisschen ursprünglicher, so Anfang der 90er. Und mega, war wirklich mega und haben dann eben fast jeden Tag Kajaktrips gemacht, die dann so abliefen. Man hatte selber sein Kajak, Neoprenanzug, Helm und hat dann sein Kajak, was damals als Kiddie halt oder Jugendlicher extrem schwer war, über Stock und Stein erstmal tragen müssen, um dann halt so eine Einstiegsstelle von, natürlich waren da erfahrene Trainer dann dabei, dann reinzubekommen oder dann auch mal von einer Klippe dann ja runterzuspringen mit dem Kajak. Also Traum für Kiddies, Alter. Mhm. Und da gab's dann halt auch echt Schwellen, wo man dann da echt auch gut paddeln musste und steuern musste. Und man hat natürlich immer auf das langsamste Glied in der Kette gewartet und hat dann auch immer die Vereinbarung so, man wartet dann halt bei der nächsten Stelle, wenn man nicht sieht, wo die anderen sind. Ich war halt dann ziemlich weit vorne in einer Situation und niemand anderes war vor mir, hat sich also nicht umgedreht, um nach mir zu gucken, sondern alle waren irgendwie hinter mir. Und dann bin ich halt wirklich gekentert, also unter Wasser gegangen und hatte mich dabei aber an so einem Stein unter Wasser mit meinem Helm so eingeklemmt und verhakt, dass ich da nicht rausgekommen bin, Alter. Also das, ja, mein Unfallempfinden. Und das war gefühlt eine halbe Ewigkeit. Wahrscheinlich war das nur eine Sache von 15 Sekunden. Aber ich habe halt noch in Panik so, ich krieg meinen Kopf hier nicht raus und habe dann versucht, mich auch irgendwie zu beruhigen, weil es gefühlt eine halbe Ewigkeit war. Und dann schon gemerkt habe, Luft wird langsam knapp. Dann eben so in Ruhe versucht, da irgendwie einen Weg zu finden, meinen Kopf da zu befreien, was dann auch irgendwann, also gefühlt nach 3 Minuten, wahrscheinlich waren es 15 Sekunden, dann geklappt hatte. Ja, also das war dann ja irgendwie vom Gefühl her einer meiner heftigsten Unfälle. Also das Gefühl, dann irgendwie fast zu ertrinken. Wahrscheinlich war ich da tatsächlich noch weit von entfernt, aber ja, Panik war da und ja, so viele Unfälle habe ich eben nicht erlebt, deswegen muss ich den mal mit reinnehmen.
Ja. Faste Nahtoderfahrung.
Ja. Ja. Damals gefühlt schon als Jugendlicher.
Ja, dann nehme ich mal auf Platz Nummer 2. Ich habe es eben schon erwähnt, früher war BMX ein Ding hier. Und um meine Nachbarschaft rum ist jetzt VW, damals eine Firma, die Karmann hieß. Und Karmann, die den Karmann Ghia rausgebracht haben, legendäres Auto, hatten so ein hinter ihrem Werk irgendwo musste man über einen Werkparkplatz, das haben die geduldet, aber ich weiß nicht, jetzt ist da eine Schranke, also ganz legal war es vielleicht auch nicht, sind wir da mal drüber gecruised, denn dahinter war so ein, ja, so ein Niemandsland eigentlich, wo so ein paar Sträucher wuchsen, ähnlich, so ein bisschen wie bei Disney in Kalifornien, dieser Innenhof, nur dass es halt nicht als asphaltiert oder sonst was war, sondern es war einfach so, so Split und Schutt und so. Und wir haben uns da eine BMX-Strecke gebaut mit so Rampen und so einem Kram. Haben wir halt aus Dreck und Steinen haben wir irgendwelche Rampen anmodelliert und waren dann halt immer da unterwegs mit so 4-5 Leuten. Naja, ich sag mal so, der Split in dieser ganzen Geschichte hat dem Ganzen nicht so gut getan, denn ich bin dann einmal, und das war auch, glaube ich, eine der letzten Male, dass ich dann BMX gefahren bin, bin ich dann auch irgendwie so halb über den Lenker gegangen und dann mit dem Knie in so eine Rollsplitfläche rein, sodass ich mir dann diese kleinen widerlichen Steinchen so aus der Haut pulen konnte.
Lecker.
Und danach habe ich gedacht, ich bin einfach zu weich für sowas. Und deswegen, das war mein BMX-beendender, gar nicht so schlimmer Unfall eigentlich. Also es war halt ein bisschen Haut abgeschürft und halt ein paar solche Klumpen im Knie, die man da so rauspulen konnte. Aber konnte man Gott sei Dank ohne Krankenhaus lösen. Meine Mutter war Arzthelferin, die hatte alles am Start zu Hause zum Verbinden. Aber trotzdem... Ja, war nicht schön.
Ja. Dann habe ich wahrscheinlich so ein ähnliches Erlebnis auf meiner Top 2. Also nichts mit Fahrrad. Da fällt mir auch ein, dass ich mich dann als Kind mal auch so hingemault habe. Da bin ich dann so stark gebremst, dass ich vorne über den Lenker geflogen bin, so ein Klassiker. Mhm. Aber woran ich noch richtig gute Erinnerung habe, war eine Situation, da muss ich so ungefähr 8 Jahre alt gewesen sein. Höchstens 9, da hat mich mein Onkel väterlicherseits mitgenommen. Der hatte dann bei uns in der Gegend in Süddeutschland so eine extrem frisch asphaltierte Parkplatzfläche ausfindig gemacht, hatte Rollschuhe am Start, auch für mich in meiner Größe. Ich null Rollschuh oder wenig Rollschuherfahrung. Und dann meinte, ey, hier mal richtig jetzt einfach Spaß haben und Tempo geben und so weiter. Und mich hat es so dermaßen aufs Maul gehauen, dass ich wirklich noch weiß, das war wirklich eine Gehirnerschütterung. Ich hatte so schwarz von Augen gesehen und so viel Sterne gesehen, wie ich glaube danach in meinem Leben nie wieder. Dass ich sofort angefangen habe, tierisch rumzuheulen. Das glaube ich auch wirklich gefühlt wochenlang eine mordsmäßige Beule auf der Stirn zu sehen war. Und ich glaube, ich war da gerade 10 Minuten oder so vielleicht unterwegs. Ja, der Spaß war wirklich kurz und der Schmerz und der Schock saß aber so tief in meinem Kinderherzen, dass ich da dann auch meinem Onkel gesagt habe, nee, ich will nie wieder Rollerskates fahren. Und er hat dann gelacht, weil der war natürlich ein bisschen überfordert damit. Er hatte zu dem Zeitpunkt noch kein eigenes Kind gehabt. Aber eben auch diese definitive Aussage von mir so zu hören, der musste natürlich lachen, hat es nicht drauf gehabt, mich da zu trösten. Deswegen habe ich mich dann später noch bei meiner Mutter ausgeheult. Aber ich glaube, das war halt dann auch eine Situation, die vielleicht dazu geführt hatte, dass ich ein bisschen Schisser geworden bin. Ja, und dann auch beim Skateboarding da nicht besondere Risiken eingegangen bin und da gar keine Ambition, keine Motivation hatte, da irgendwelche risikoreichen Tricks zu lernen und so weiter.
Ja, ja, vollkommen verständlich, wäre ich genauso gewesen. Ja, dann kommen wir mal bei mir zum Platz 1. Ist mal wieder etwas im besoffenen Kopf gewesen. Denn wo ich tatsächlich immer so ein bisschen Ambitionen hatte und was bis heute auch noch so ein bisschen, was heißt Ambitionen, aber was immer ein bisschen geblieben ist, ist die Waghalsigkeit beim ins Wasser springen. Letztes Jahr waren wir noch beim Canyoning mit einem Waterdive am Ende, wo du dann so 7-8 Meter in die Tiefe in so einen Fluss reinspringst. So richtig Bock gemacht, mache ich auch immer noch gerne. Aber Wassersport birgt für mich seit diesem Unfall neue Herausforderung, denn es war irgendwann im Sommer, es war scheiße heiß, es war eine warme Sommernacht, wie es eigentlich am geilsten ist. Wir waren mit vielen Kumpels bei einem anderen im Garten, der einen Pool hat. Wir haben Scooter Endless Summer gehört und wollten dazu alle möglichst bescheuert in den Pool springen. Habe ich auch geschafft, nämlich schräg in der Luft. Man sollte dann halt nur nicht mit seinem Ohr aufkommen. Und dann komme ich aus dem Wasser und es hörte sich alles so komisch an auf der Seite. Ich sag so, ey, ich glaube, mein Trommelfell ist geplatzt. Und alle so, ja, come on, ey, am Arsch, ist dein Trommelfell geplatzt, hör auf zu heulen. So. Und dann kam meine damalige Freundin von der Arbeit nach Hause, die in der Kneipe gearbeitet hat. Und dann meinten alle schon so, ja, hier, dein Freund hat wieder irgendwas Eingebildetes. Ich so, ja, ey, mein Trommelfell ist durch. Und sie so, bescheuert, Trommelfell ist nicht durch. So, ich habe jetzt die ganze Abend gearbeitet, lass mal noch was trinken. Und haben wir dann noch kurz ein Getränk genommen. Und ich sage, ey, ich muss ins Krankenhaus, so, es geht nicht. Dann bin ich ins Krankenhaus gefahren und dann haben die so, ja, ihr Trommelfell ist geplatzt. Ich so, ah!
Scheiße, fuck!
Ja, das ist dann halbwegs gut wieder verheilt. Dann habe ich so 3 Wochen später lag ich so morgens im Bett und habe mich so am Ohr gekratzt und habe es wohl geschafft, mit dem Finger so einen Unterdruck im Ohr zu bilden, dass es gleich wieder geplatzt ist.
Nein, Alter.
Dann musste ich das
nochmal. Weil es eben noch nicht so richtig wieder zugewachsen ist wahrscheinlich. Ja, okay.
Dann musste ich das nochmal machen.
Verwechselst du es dann selber oder,
Bis zu einem gewissen Alter ja. Also wenn es mir jetzt nochmal passieren würde, wird es wahrscheinlich einfach nicht mehr zuwachsen. Dann kriegst du da irgendwie so ein komisches Scheißzeug vor. Und hörst halt nicht mehr so geil. Ja, und deswegen darf ich jetzt halt nicht mehr aus großen Höhen ins Wasser springen, was ich letztes Jahr einfach mal katastrophal ignoriert habe. Und als ich ins Wasser eingetaucht bin, habe ich gedacht, fuck, du hast nicht an dein Ohr gedacht. Ja. Das tat dann auch so 1-2 Tage ein bisschen weh und Kopfschmerzen. Ah, aber, shit. Okay. Und halt tauchen nicht mehr.
Kannst du es dann schützen mit irgendwie Ohrstöpseln oder so? Oder?
Nicht, dass ich wüsste, weil also wenn es den Ohrstöpsel reindrückt, der ist noch schlimmer.
Ja.
Deswegen, weiß nicht, wahrscheinlich Over-Ear-Kopfhörer wäre ganz gut.
Genau. Die ausrangierten am besten.
Naja, und seitdem ist halt Tauchen und so leider nicht mehr möglich, was ich sehr schade finde. Hatte ich noch auf meiner Bucketlist, so mal eine Zenote zu tauchen oder so ein Kram, aber es geht halt alles nicht mehr.
Ja, verstehe.
Denn Tauchen bis 4 Meter ergibt kein, also kann man machen, aber ergibt halt keinen Sinn.
Ja. Ich würde gerne bei meiner Top 1 switchen. Ich würde noch kurz, wenn ich darf, trotzdem erzählen, was auf meiner ursprünglichen Platz 1 war, aber irgendwie finde ich es halt lustig, eine andere Anekdote noch zu bringen. was ich vielleicht auch als schlimmsten Unfall betiteln kann. Aber erstmal mein ursprünglicher Platz 1 war auch einfach so, weil ich mich ziemlich cool fand und in der Grundschule, ich weiß noch, es war in der 4. Klasse, dann eine gefühlt ewig lange Treppe komplett runterspringen wollte. Ich weiß gar nicht, ob da damals schon Colt Sievers am Start war. Wahrscheinlich hat Jackass er sich von mir in dem Moment inspirieren lassen. Jackass hat sich definitiv von mir inspirieren lassen, weil ich habe die komplette Treppe geschafft, bin aber blöderweise mit meinem linken Fuß umgeknickt aufgekommen.
Das tut jetzt schon weh.
Ja, Alter, für mich als Kind, warte mal, 4. Klasse, ist ja auch egal, war dann 1988, glaube ich. Also war ich 7 Jahre muss ich gewesen sein. Nee, 8 Jahre war ich. Und hey, ich habe so vor Schmerz geschrien in dem Moment. Ich lag auf dem Boden, ich weiß, und mit meinem anderen Bein, was in Ordnung war, habe ich mich im Kreise gedreht, weil ich mir also abgestoßen habe, habe geschrien. Und sämtliche Schulklassen natürlich sofort aus den Klassen rausgerannt, um zu gucken, was denn da los ist. Und da mich einen Kreis gebildet, ja. Irgendein Lehrer hat mich dann geschnappt, irgendwie dann halt irgendwo hingetragen. Und ich weiß gar nicht, dann hat mich eben, genau, mein damaliger Kumpel zu Schulzeiten, der da ein bisschen kräftiger unterwegs war, der hat mich dann, wie absurd, der hat mich dann Arm in Arm nach Hause geschleppt, ja. Da wurde nicht irgendwie jemand mal angerufen oder geholt, fällt mir mal gerade ein, sondern hat mich dann irgendwie, war nicht weit, war um die Ecke die Schule damals in Waldkirch, wo ich gewohnt hatte. Und lag dann zu Hause im Bett und dann, ja, meine Tante, bei der ich ja damals 2 Jahre gewohnt hatte, hat es mitbekommen. Und abends war dann mein Knöchel so hardcore angeschwollen und ich hatte Schmerzen, konnte meinen Fuß nicht bewegen, dass dann mein Onkel mich geschnappt hatte, ins örtliche Krankenhaus gefahren hatte und da dann halt ein anderes vom Außenband geröntgt rauskam und wurde damals noch gegipst. Und das war dann übrigens die Situation, ich weiß gar nicht, ob ich bei der Hammer-Episode gebracht hatte, die Anekdote, dass ich im Krankenhaus war, meine 2 Zimmer Bewohner, die, der eine schon älter, so Ende 40, Anfang 50 vielleicht, der andere gerade Abi gemacht, so 18, und die sich halt immer dann, eine Woche lang war ich mit denen zusammen in einem Zimmer, wir hatten einen ziemlich überschneidenden Aufenthalt, und die dann halt immer schon das ganze Fernsehprogramm unter sich ausgemacht hatten. Einer von den beiden hatte immer die Fernbedienung abwechselnd und dann lief halt das, ich fand's sehr geil als Kind, ja. Und dann Freitagabend, ja, nach irgendeinem Western, da ich vergessen, was das für einer war, aber danach lief dann, ich glaube, Fluch der Mumie.
Ja, ich glaube,
Hammer.
Ich glaube, du hast es erwähnt, ja.
Genau, das war nämlich, ja, das war der Anlass, warum ich da ins Krankenhaus gekommen bin.
Ja, aber so ein Bänder, Außenbänder-Ding ist echt asozial. Ja. Habe ich beim Basketball mir mal geholt. Das ist richtig
asozial. Ja, und da dann eben auch irgendwann Jahre später beim Basketball dann mal so wieder aufgekommen. Ich dachte, fuck, Alter, war dann zum Glück nicht so wild. Aber eine Zeit lang eben so ähnlich wie bei dir mit dem Trommelfell. Pass auf den Fuß auf, komm da nicht beschissen irgendwie auf. Und ja. Das war meine ursprüngliche, aber jetzt einfach die lustige Anekdote, weil die ist gar nicht so lange her, nicht mal ein halbes Jahr oder so. Es war anlässlich unserer Rocker- und Biker-Episode, wo ich das Teaser-Video fertig gemacht habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte, wahrscheinlich, weil es mir so peinlich war, hatte ich es nicht erzählt.
Doch, ich glaube, du hast geschrieben, aber nur so halb. Nur so
vage gehalten, ja, alles klar. Also schlimm insofern, dass ich mit 46 Jahren einfach einen bescheuerten Rollerunfall gebaut hatte, ja. Mein Schwager, der das Video gedreht hatte zur Abendstunde bei uns im Wendekreis, mich noch vorgewarnt hatte, hör zu, hier liegt Split, na, Winterdienst, war noch alles ein, 2 Wochen vorher vereist, schön rutschig, war ein feuchter Abend, also Straße war feucht, also jetzt echt wirklich rutschig. Und ich dann bei einer dieser Probeaufnahmen, bei der letzten Probeaufnahme, oder kann sein, dass es die erste Live-Sequenz werden sollte, ich dann einfach mich aufs Maul gehauen habe. Ich habe die Kurve einfach viel zu schräg genommen und das Ding ist wie mit einem Arsch weggerutscht. Ich bin halt seitlich natürlich dann aufs Maul gefallen und den Roller über mir und dann halt ein paar Meter so lang geslidet. Und das Beste ist, natürlich gibt's davon das Video.
Ah, voller Einsatz. Kannst du als heute, kannst für die heutige Folge nochmal recyceln.
Ja, ich kann es jetzt schon mal ankündigen. Wahrscheinlich wird es irgendwann mal ein, so, wie heißt es mal, diese am Ende die Szene bei den Jackie Chan-Filmen, wie man auch immer sieht.
Ja, ja, die Pannen, Bloopers am Ende.
Also, ja, davon wird es irgendwann mal ein Teaser. Bastard-Teaser-Video-Bloopers.
Ja, Bewegtbild-Bastard-Bloopers, passt ja, 4Bs.
Ja, voll. Ja, Mann, wird es irgendwann geben und da werdet ihr dann diese Sequenz, die mir ein paar Monate lang ziemlich peinlich war, werdet ihr dann wahrscheinlich sehen können.
Ja, sehr geil. Voller Einsatz für diesen Podcast. Also ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen, in welche Lebensgefahr sich Dave hier begibt.
Richtig, als Kind und Jugendlicher kein Risiko eingegangen, aber hier für den Podcast und ja, die Teaser-Videos.
Gott behüte, dass wir mal Snowboard-Filme machen.
Ja.
Dann muss ich oder nachher Flugzeug noch ran. Flugzeug-
oder Hubschrauber-Filme oder
was. Oh, Gottes Willen.
So viel Bungee-Jumping-Filme gibt es, glaube ich, nicht.
Ich hoffe nicht. Jo, dann würde ich sagen, entlassen wir euch schön in die Hitze, hoffe ich. Morgen soll es nochmal richtig geil werden. Hier soll es gleich einmal kurz gewittern. Aber ich springe jetzt erstmal geil in den Pool, würde ich sagen. Klingt lasst uns doch mal wissen, top, wie ihr zu Skatefilmen steht. Was sind eure kuriosesten Unfälle? Und ich hoffe, ihr freut euch, dass wir wieder da sind.
Ja, Mann. Wir bleiben auf jeden Fall wieder kontinuierlich. Also der Wunschplan.
So der Plan, ja. Der fromme Wunsch. Außerdem, wir steuern ja hart aufs Zweijährige plus die 50. Folge zu.
Deswegen. Ja, Mann.
Passt das eigentlich sogar ganz gut, nehmen, dass wir einmal haben ausfallen lassen, weil jetzt passt 50. Folge und das Zwei-Jahre-Jubiläum zusammen. Also eigentlich haben wir das, können wir es nicht besser planen.
Ja.
Jo, deswegen freut euch auf die nächste Folge. Da geht's nochmal zurück in die Kindheit aus anderen Gründen. Schönes Schwitzen. Macht es gut. Danke, Dave.
Genau. Danke dir. Ich verschwinde jetzt in meinen Hochzeitstag. Also, ja, genieß die Zeit. Danke dir. Peace.
Ciao.